Pfingstsonntag, Check 24 Donnerstag. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und endlich sind wir wieder in unserem Wohnzimmer. Sie sehen es hier im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Ausverkauftes Haus. Das wird eine wunderbare Sendung, bin ich sicher. Es geht um den 29. Spieltag. Und wir befassen uns mit Schalke, mit dem Lauf, den sie haben, beziehungsweise mit dem Anti-Lauf. Wieder kein Sieg, wieder kein Tor. Alle vier Geisterspiele verloren und auch keine Lösungen mehr. Trainer David Wagner wirkt immer ratloser. Wir müssen natürlich ergründen, was läuft alles schief oder weiterhin alles schief in Gelsenkirchen. Ganz anders natürlich die Gefühlslage in der Hauptstadt. 4 Spiele, 10 Punkte. Klassenerhalt gesichert. Jetzt schnuppert man sogar an Europa. Der Trainer ist uns zugeschaltet, der neue Bruno Labbadia. Er verrät uns dann sein Erfolgsgeheimnis. Im Moment ist er noch beim Training und dann werden wir in ganzer Ruhe mit ihm nachher sprechen. So, und dann gucken wir auf das Abendspiel noch. Zauberfußball der Bayern, der 8. Meisterschaftstitel in Folge so gut wie eingetütet. Fortuna Düsseldorf völlig chancenlos und für die geht es eigentlich nur noch darum, die Klasse zu erhalten. Und auch das wird ein ganz hartes Stück Arbeit. Wie schwer es wird, das verrät uns der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf, Thomas Röttgermann. Und außerdem begrüßen wir einen vierfachen deutschen Meister. Europameister ist er. Ach, England hat auch noch 4 Jahre erfolgreich gespielt. Markus Babbel. Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass wir hier sein können.
Ja, freut mich, dass Sie gekommen sind.
Ja, ich habe mich mal getraut.
Man fragt ja immer dann, wie haben Sie geschlafen?
Ja, ganz gut. Gegen Bayern hätte gestern, glaube ich, keine Mannschaft in der Bundesliga eine Chance gehabt. Da müssen wir uns nicht grämen. Ich hätte mir ein paar Tore weniger gewünscht, aber am Ende konnten wir zufrieden sein, so wie es ausgegangen ist.
Mhm. Markus, einen Monat bist du wieder in Deutschland jetzt, zuletzt in Sydney. Wie war es? Was war die Erfahrung?
Ja, hervorragend. Es war eine tolle, spannende Zeit mit vielen positiven Eindrücken. Und wir sind froh, dass wir es gemacht haben.
Ja, aber der Zeitunterschied ist schon gewaltig, ne?
Das ist der einzige Haken. Es ist doch sehr weit weg und Zeitunterschied. Also du lebst erstmal ein bisschen mit dem Jetlag.
Okay. Meine weiteren Gäste heute Morgen. Zweimal deutscher Meister mit den Bayern. Unser Sport1-Experte Mario Basler. Hallo Mario.
Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich. Er ist, glaube ich, 5 Stunden im Auto gefahren, ne, um heute Morgen pünktlich hier zu sein. Der Fußballchef vom Sportinformationsdienst, Ralf Duri. Ralf, morgen. Herzlich willkommen. Und unser Sport1-Experte Marcel Reif, auch wie immer vor Ort. Marcel, alles gut?
Alles bestens.
Alles bestens. Morgen. So. Und weil du es dir gewünscht hast, gibt es jetzt schon wieder zu Beginn der Sendung eine kleine Erfrischung, damit wir richtig in Schwung kommen. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Und damit bin ich bei meiner kongenialen Partnerin Laura. Laura, und du hast natürlich schon wieder Besuch. Das nimmt ein bisschen Überhand. Unser Chefredakteur Pit Gottschalk ist bei dir.
Genau, wir haben uns ein bisschen gemütlich hier auf der Tribüne Platz genommen. Pit, schön, dass du hier bist. Und 130 Fans sitzen sozusagen um uns drumherum. Also eine richtig schöne Aktion. Wie ist es dazu gekommen, Pit?
Ich habe in Gladbach gesehen, wie toll das aussieht im Stadion. Wenn dann plötzlich Pappkameraden auf der Tribüne sind, dann sieht es nicht ganz so furchtbar aus. Und wir wollten hier auch keine leeren Tribünen haben. Und haben mit Ligaportal in Österreich hier die Aktion ins Leben gerufen, damit man hier sag mal, ein bisschen das Gefühl hat, man ist nicht alleine.
Und das Ganze dann ja auch noch für den guten Zweck. Wir sammeln ja immer schön bei Phrasen, wird alles hier ins Schwein einbezahlt. Ich bin gespannt, wie du die ganzen Scheine unterkriegen willst. Gleich, bitte.
Es wird noch eine schöne Arbeit sein. Also erstmal herzlichen Dank für alle, die hier auch mitgemacht haben. Von den 25 Euro, die jede Kamerad hier als Eintrittskarte gekauft haben, gehen komplett vollständig ins Phrasenschwein. Ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. 50 Scheine, 2.500. Der größte Spendentag in der Geschichte des Phrasenschweins. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir werden möglichst viele Leute zeigen und alle Namen auch im Laufband erwähnen.
Genau, unten sind sie nämlich eingeblendet. Also da sehen Sie wahrscheinlich auch Ihren Namen dann, wenn Sie mitgemacht haben und gespendet haben. Allerdings muss man auch sagen, das Ligaportal, das war jetzt eine Sonderaktion mit dem Doppelpass. Normalerweise werden Amateurvereine unterstützt.
Ganz genau. Man kann jetzt seinen eigenen Verein, seinen Amateurverein unterstützen, indem man auf, jetzt darf ich keinen Fehler machen, pub-fan.de geht. Dort kann man sich seinen solchen Pappkameraden anfertigen lassen mit dem Hinweis auf den Heimatverein. Und dann gehen 12 Euro an den Club. Und ich finde, das ist die schönste und sympathischste Aktion, um tatsächlich dann auch seinen Verein zu unterstützen. Die Vereine können die Kameraden dann auf der Tribüne anfertigen. Man kann es zu Hause aufhängen. Wirklich hochwertig. Ich kann das nur empfehlen. Pub-fan.de. Dann kann man auch etwas Gutes tun für seinen Verein.
Und wir müssen auch noch mal Danke sagen an alle Helfer, die gerade in Kliniken unterwegs sind, in Krankenhäusern unterwegs sind, wirklich rund um die Uhr in Einsatz sind. Hier vorne haben wir zum Beispiel zwei, neben dir ist auch noch einer, genau zwei platziert. Also vielen Dank an alle Menschen, die da eben unterwegs sind und helfen. Also ich glaube, da kann man nicht oft genug Danke sagen. Deswegen haben sie auch hier in der ersten Reihe direkt ihren Platz gefunden. Danke dir, Pitt. Ich würde dir mal das Schwein geben.
Ich habe jetzt zweieinhalb Stunden Zeit, hier das Geld reinzuwerfen.
Schwein reinwerfen. Und jetzt wollen wir natürlich auf die Frage der Woche auch noch blicken. Schalke, da ein großes Thema. Thomas hat es eben schon angesprochen. Also Krisenstimmung ist da momentan angesagt. Und deswegen dreht sich genau darum auch die Frage der Woche. Trainer, Mannschaft, sportliche Führung. Wer ist schuld an Schalkes Absturz? Rufen Sie uns an 01379 011 011. Die Telefonnummer machen Sie mit im Netz unter sport1.de. Da gibt es wie immer den Live-Blog. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Mit dem Hashtag Dopa finden wir Sie auch noch. Und apropos sport1.de, da können Sie sich jetzt schon mal parallel zum Doppelpass reinklicken. Denn da gibt es nämlich auch einen Artikel, warum so ängstlich, Herr Wagner? Die Antwort eben da zu lesen. Klicken Sie sich rein.
Ja, vielen Dank, Laura. Und wir beginnen natürlich auch mit Schalke. Die Krise nimmt einfach kein Ende. 11 Spiele jetzt sieglos. Noch haben sie 5 Spiele Zeit, um sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Aber irgendwie hat man das Gefühl, bei den Königsblauen ist die Luft komplett raus.
Ob irgendeiner auf Schalke noch an die Europa-League-Teilnahme glaubt? 4. Spiel nach der Corona-Pause, 4. Niederlage. Irgendeiner? Zumal Trainer Wagner die Schalker anfangs wieder verstörend defensiv agieren ließ. Erklärungsversuch.
Wenn du so viele Gegentore bekommen hast mit einer taktischen Formation, für die du eigentlich stehst und dich überhaupt nicht mehr sicher damit fühlst, gar keine Stabilität mehr fühlst, musst du einen anderen Ansatz wählen.
Heute in der ersten Halbzeit war unterirdische Leistung von uns. Keine Ahnung, was wir auf dem Platz getan haben.
Ebenso gut wie nichts. Wobei David Wagner ja nicht nur taktisch alles Mögliche versucht, sondern auch personell. 4 neue. Sogar den eigentlich degradierten Alexander Nübel stellte er zurück ins Tor.
Alex hat ein gutes Spiel gemacht und hat der Mannschaft Stabilität gegeben.
Nübel aber hatte weder die Chance zu patzen, noch sich auszuzeichnen. Keine Abwehrchance beim einzigen Tor des Spiels. Das fiel, als sich die Schalker noch hinten reinstellten gegen Abstiegskandidat Bremen. Eingeleitet übrigens durch den Ballverlust des ins Team rotierten Todi Bo. Glück hatte Wagner zuletzt also nicht mit seinem Coaching, aber die Verantwortlichen haben ja kürzlich klargemacht, dass sie mit ihrem Trainer auch in die nächste Saison gehen werden. Aber vielleicht stellen sie sich ja auch selbst die Frage, war die Jobgarantie für Wagner ein Fehler?
Marcel, war es ein Fehler?
Auch wenn ich so einen Strich drunter mache und den letzten Bon, würde ich sagen, es war das einzig Richtige bisher. Also wenn du jetzt wieder das Ganze auf den Kopf stellst. Ich meine, irgendjemand hat mir vorgerechnet, in 27 Jahren haben die 32 Trainer gehabt. Plus eine fast ähnliche Anzahl Sportdirektoren. Jeder mit einer neuen Idee. Nur über allem immer, Champions League muss sein. Wir sind ein ganz großer Club. Und jetzt greifen wir richtig an. In der Frage war vorhin drin, wie Europa League. Also, die möchtest du, nach der ersten Halbzeit, die möchtest du in der Europa League sehen. Und sie sich selber. Nein, deswegen, ich glaube, das ist alternativlos erstmal. Nur wenn es so weitergeht, dann allerdings werden sich alle zusammensetzen.
Es sind jetzt ja nur noch 5 Spiele, muss man sagen.
Ja, ne? Aber gut, es gibt immer 2 Halbzeiten, wenn das jetzt so weitergeht, eine Halbzeit so, eine Halbzeit so, eine Halbzeit so und so. Dann allerdings, glaube ich, hast du einen Trümmerhaufen und dann nützt auch eine Jobgarantie nichts.
Die zweite wird doch schon mal ein bisschen besser nachher, ne? Markus, dein Eindruck auf Schalke? Oder von Schalke?
Ja, wenn die Verantwortlichen überzeugt vom Trainer sind, dann müssen sie an ihm festhalten. Weil ich glaube, das wäre jetzt fatal, auch ein Zeichen an die Mannschaft. Der Trainer steht zur Diskussion, hat auch den Rückhalt des Clubs nicht mehr. Und ich glaube, das wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Die Spieler müssen schon wissen, der Verein steht zu dem Trainer. Sie haben eine hohe Meinung von ihm, sie sind überzeugt von ihm. Und jetzt sind eben auch einmal die Spieler gefragt, eben den Kahn da aus dem Dreck zu ziehen.
Gut, wir reden von der schlechtesten Rückrunde aller Schalker Zeiten, Mario. 3 Tore,
naja,
25 Gegentore, also ich meine, die Zahlen sind schon erschreckend, ne?
Die sind sehr erschreckend, aber ich glaube, man kann auf Schalke froh sein, dass man so eine tolle Vorrunde gespielt hat. Hätte man nicht so viele Punkte geholt in der Vorrunde. Ich glaube, dann würde Schalke 04 wieder eine gewaltige Rolle mitspielen gegen den Abstieg. Man sieht es ja im Moment, herrscht ja meines Erachtens ein pures Chaos da. Ne? Es wird, ich weiß ja, die Torhüter haben sie jetzt mittlerweile 5-mal hin und her gewechselt. Jede Aufstellung, jedes System wurde schon einmal durchgespielt. Die Verunsicherung ist sehr, sehr groß. Was ich gut finde, ist, wie es Marcel auch gesagt hat, dass man auch die Garantie für David Wagner gemacht hat. Ich meine, man zahlt, ich glaube, wenn ich mich richtig dran erinnere, ist Schalke immer noch in der Gehaltsliste oder mit dem Etat an dritter Stelle. Also die haben
nicht so schlecht, ja.
Sie haben Champions League Etat und spielen wie so ein Zweitligist. Glaube ich, sollte man sich einfach mal Gedanken drüber machen, ob man nicht irgendwann mal von dem Gedanken weggeht, wir müssen jedes Jahr Champions League spielen. Denn die Mannschaft gibt es einfach nicht her, den Champions League-Gedanken zu haben. Und wenn ich jetzt höre, die UEFA Cup-Plätze sind weiter ferner gerückt, ja, die sollen gucken, dass sie noch ein paar Punkte holen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun kriegen.
Und 37 haben sie, Ralf, ne?
Mhm.
Ich glaub, da sind man hat vieles versucht, also auch der Trainer gerade, ne? Hat vieles versucht.
Ich, irgendwann hat man mich alles was versucht, du dann was noch, man ne? machen kann.
Ja.
Nur den richtigen Weg hat er noch nicht gefunden. Ich glaube, die Hinrunde, die wirklich gut gelaufen ist, die hat halt vielen ein bisschen Sand in die Augen gestreut. Und ich habe fast den Eindruck, das ist der FC untrainierbar irgendwie. Es erinnert mich an letzte Saison, Tedesco.
Parallelen sind da.
Ja. Und er tut mir fast ein bisschen leid. Also ich finde das auch die richtige Entscheidung, an ihn auf jeden Fall festzuhalten. Weil es kann nicht an ihm liegen, sondern es hängt wahrscheinlich an der Zusammensetzung der Mannschaft.
Wolfgang, Sie haben, oder Fortuna Düsseldorf hat 2-1 gewonnen gegen Schalke. Haben Sie auch das Gefühl gehabt, die sind, Mario sagt es ja, total verunsichert? Ja, obwohl, sie waren ja in Führung sogar, ne?
Und ihr musstet aufholen? Wir waren ja auch in einer schwierigen Situation.
Ja.
Wir hatten 2 Spiele vorher nicht gewonnen, obwohl wir sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Wir hatten auch großen Druck, den unsere Mannschaft eben gut kompensiert hat, gut umgesetzt hat. Und die Verunsicherung auf der Schalker Seite war natürlich zu spüren. Das merkte man auf dem Feld, aber auch, wenn man mit Kollegen gesprochen hat.
Wann merkt man denn, dass ein Trainer, ich will nicht sagen, nicht die Mannschaft erreicht, aber wenn er alles versucht hat, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht? Gibt es da so einen Punkt? Gibt es da so Situationen, Entscheidungen?
Ja, das ist dann immer die Summe der Beobachtungen. Ja, anders kann ich es auch nicht sagen. Ja, das, wahrscheinlich werden die Herren Fußballer das hier viel besser wissen als ich, ja, wann diese Signale da sind.
Müssen Sie nicht von ausgehen.
Ich finde, dass es richtig ist, dass man viel Geduld hat, dass man sehr genau hinschaut, weil man sollte sowas in der Tat auch nicht fahrlässig machen und auch nicht als Aktionismus, weil eben einem nichts anderes einfällt. Und da finde ich schon, dass die Kollegen in Bremen das schon sehr konsequent
machen. Sind die ein gutes Vorbild dafür? Ja.
Das ist immer die Frage. Ja, wenn man vom Trainer überzeugt ist, dann muss man so machen. Wenn man Zweifel hat, dann darf man es nicht machen. Ja, das ist so. Und offensichtlich gibt es keine Zweifel in Bremen. Und darum ist es konsequent, das so zu machen.
Gehen wir mal ins Spiel rein, Markus. Gab ja nur ein Tor. Und viel Sonne und viel Schatten vor allen Dingen auf Schalke, auch wie man hier sieht an der Szene. Analysier mal bitte. Also.
Ja, gut.
Jetzt Todibo geht ja ins Dreifach-Dribbling.
Ja, und das hat Bremen hervorragend gemacht. Sie haben hochgepresst, waren sehr aggressiv. Eigentlich macht Bittencourt alles falsch, was man falsch machen kann. Sie sind in Überzahl. Sie sind in Überzahl.
Wenn er schießt, meinst du?
Und ich denke mir auch, der will doch jetzt nicht schießen. Und natürlich im Nachhinein alles richtig gemacht. Aber das Dribbling ist natürlich Wahnsinn. Ja. Das darfst du natürlich in so einer Situation.
Ist auch kein Foul, ne?
Wo auch keine Absicherung großartig da ist. Jetzt läuft man in Unterzahl 3-2.
Ja.
Raschica spielt den Ball eigentlich fast zu früh. Hätte noch mehr eigentlich auf den Innenverteidiger drauf dribbeln können oder müssen. Aber wie es dann Bittencourt macht, ist natürlich sensationell. Und das passt dann ins Gesamtbild. Ich denke mal, Bremen hat jetzt doch eine tolle Woche hinter sich. Vor zwei Wochen hätte er den Ball wahrscheinlich nicht so in den Giebel geschlagen wie jetzt. Das kommt dann eben bei Schalke mit hinzu, wenn es nicht läuft. Dann kriegst du dann eben auch solche Tore oder solche Fehler werden dann eben auch gnadenlos bestraft. Das ist eine Spirale. Wir kennen es alle, wenn es nicht läuft und du bist in diesem Strudel drin, dann läuft ja auch gefühlt alles gegen dich. Und das war so ein Paradebeispiel.
Aber du musst schon... Ich finde, das müssen wir schon unterscheiden. Also Bremen, der Kohfeldt hat an seinem Ding festgehalten, von A bis Z. Ich habe zu Beginn nach dem ersten Spiel, nach Wiesbaden gegen Leverkusen, habe ich gesagt, das können die mit dem nicht weitermachen. Der erreicht die Mannschaft nicht. Egal, was er vorhat, diese Mannschaft, so wie die aufgetreten sind, das war so jämmerlich, ohne Glauben, ohne Einsatz, auch ohne Kampf, da wo sie in der Tabelle stecken. Er hat das Ding aber durchgezogen. Und die, also wenn jemand verunsichert sein darf, mit Verlaub, dann also eher ihr letzte Woche oder die Bremer. Aber doch Schalke, für die geht es um praktisch gar nichts. Und dieses ständige Hin und Her, Also das ist mir ein Rätsel. Du kannst doch nicht in Düsseldorf, nochmal, mit allem Respekt, aber du fährst dahin. Du hast eben gesagt, die sind in Führung gegangen. Also das wüsste ich, aber die haben 70 Meter einen Ball vorgeknallt, der fällt dem einen auf den Rücken, dann fällt er runter, dann geht er.
Ja, aber sie haben ein Tor geschossen, also hätte ich auch sagen können. Das machen sie auch nicht so oft. So.
Und das hat auch nichts geändert. Also das ist mir ein Rätsel, warum du nicht sagst, das und das sind wir und das ziehen wir jetzt durch. Vor allem, weil wir es uns auch leisten könnten. Wir könnten uns leisten, einen Plan durchzuziehen. Und wenn die Figuren nicht mitmachen, auf die ich gesetzt habe, ich denke, die haben so eine tolle Jugendarbeit. Ich kriege seit 20 Jahren, kriege ich erzählt, in Schalke gibt es einen unerschöpflichen Quell an Nachwuchsspielern.
Würdest du mir einen von denen
bitte jetzt mal vorführen? Außer McKennie, glaube ich. Und sonst wüsste ich im Moment in der Mannschaft Nübel.
Gut. Den konnte er übrigens nicht halten, nicht, dass er wieder anfangen.
Nein, den konnte er auch nicht halten.
Ja, das war ein perfekter Abschluss. Ja.
Also die erste Halbzeit da und das Auftreten in Düsseldorf, das ist, sorry, wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären, also wir reden ja viel über Corona, aber also wenn die so eine Halbzeit spielen und haben 60.000 gestern in der Hütte, dann...
Das ist ja das, was ich meine.
Viel Spaß.
Jetzt können wir über den Trainer diskutieren und ich finde das immer sehr einfach. Okay, der Trainer ist der Verantwortliche. Aber er ist nicht am allen schuld. Ja. Und jetzt ist eine Mannschaft gefragt. Natürlich fehlen 6 wichtige Leute bei Schalke 04, das darf man nicht unterschätzen. Und ich kann ja das ganz gut beurteilen, weil ich komme ja von außerhalb. Ja. Ich kann das nur als Außenstehender beurteilen. Und die Bundesliga ist so eng. Und wenn du da keine funktionierende Mannschaft hast, dann kriegst du ein Problem.
Aber ist das nicht auch mit Aufgabe des Trainers?
Aber natürlich, Markus.
Also so wirkt zumindest David
Wagner.
Er versucht
wahnsinnig viel. Das ist klar.
Aber du brauchst schon auch die Charaktere und die Typen dann, die dann einfach auch mal sagen, so, jetzt ist mal Schluss, weil so können wir uns als Schalke 04 nicht präsentieren. Okay. Wir haben einen anderen Anspruch. Wir sind mit die teuerste Truppe in der Liga. Mhm. Also dann erwarte ich schon auch von den Spielern, dass es nicht nur vom Trainer vorgegeben wird, sondern dass es dann eben auch mal gelebt wird.
Okay. Er hat sich auch geäußert, natürlich zu dieser Szene, die dann zum Gegentor geführt hat.
Am Ende steht eine Niederlage und am Ende steht auch wieder ein wahnsinniger individueller Fehler, den wir hergeben vor dem Tor und dass wir in der Chancenverwertung einfach im Moment nicht so agieren, wie du es brauchst in unserer Situation, um erfolgreich zu sein.
Also hier sehen wir es nochmal, Mario. Es gibt mehrere Möglichkeiten auch, den Ball zum Mitspieler zu passen, ne? Hier haben wir es
nochmal. Ja, also nochmal, es ist ja immer eine Frage, was denken Sie, ein Spieler an der Mittellinie, der spielt ja nicht gegen Amateurmannschaft oder gegen Amateurspieler, sondern das ist eine Bundesligamannschaft und wenn dann einer so rumhupst und versucht da auf den Ball drauf zu steigen, rechts, links, da auf den Ball drauf, da jetzt nochmal auf den Da nochmal auf den Ball irgendwo, glaube ich. Oder ja, da jetzt kommt er, glaube ich, nochmal. Jetzt will er nochmal drauf.
Ja,
das kannst du gegen vielleicht einen Kreisligisten machen. Aber nicht in der Bundesliga. Da fällt er dahin wie so eine Oma und hofft, dass dann ein Foulspiel gepfiffen wird. Und dann muss das auch zu Recht bestraft werden. Mich freut es ja für meine Bremer oder für meine Ex-Mannschaft. Aber so Fehler, wie gesagt, das darf da in der Amateurliga passieren, aber nicht in der Bundesliga.
Hm. Hast du auch gesagt, die sind untrainierbar.
Ich
muss noch mal
anfügen, gegen Düsseldorf zum Beispiel, eine Mannschaft wie Schalke hat dann, glaube ich, 25% Ballbesitz gehabt. Das kann nicht sein, dass man dann auch sich dann so unterbuttern lässt. Herr Röttgemann, Sie haben es ja das Spiel gesehen.
Gestern erste Halbzeit 33%, ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr, aber es war genauso katastrophal letztendlich. Gerade also, ich verstehe das nicht. Ne?
Ja. Aber die Kaderzusammenstellung, also ich meine, gut, das habe ich ja vorhin gesagt, noch ein Sportdirektor, noch einer, noch ein Trainer. Und am Ende hast du einen Kader. Und wenn du dir das anguckst, so die letzten Wochen, du hast ein Torhüterproblem, du hast ein Mittelfeld, das keine Ideen hat, machst defensive Fehler und du hast einen Sturm, der keine Tore schießt. Das ist jetzt für ein Bundesligaspiel, glaube ich, da fehlt es doch an der einen
oder anderen. Also hinschmeißen, sagst du, oder was?
Und sie haben die Figuren nicht, die Dinge. Aber ich meine, wie Kader hast du auch schon mit zusammengestellt? Also irgendwann sagt man doch, pass auf, ich brauche eine Achse, ich brauche Figuren. Die gestern gefehlt haben, ob die dir das Ganze umdrehen. So ein Harit ist ein wunderbarer Kicker. Nur wenn die Sonne scheint und es ist lustig und alles läuft, dann ist er gut. Wenn der Wind kommt, kommt da auch nicht so viel. Ich glaube, sie waren in der Hinrunde nicht so gut, wie sie da standen.
Ja.
Und sie sind auch nicht so schlecht, wie sie bei euch aufgetreten sind und gestern in der ersten Halbzeit. Irgendwo dazwischen. Aber das alles hat kein Fundament, keine Substanz. Du hast den Anspruch, Champions League zu spielen. Woher? Weil der über dir schwebt, weil das Schalke ist. Notorisch fiebrig. Immer, du gewinnst drei Spiele, ist sofort...
Du hast 30 Punkte gehabt nach der Hinrunde. Ja. Ne? Du warst am 15. Spieltag sogar vor den Bayern. Ich meine, du weißt doch, was auf Schalke dann passiert.
Dann kriegst du wochenlang eine Torhüter-Diskussion, dann schieben wir das hin und her. Diese Dinge sind so Schalke.
Weißt du, was der Trainer im Januar gesagt hat? Am 9. Januar? Schau mal. Ich muss Jochen Schneider und Michael Reschke ein großes Kompliment aussprechen, weil bereits alles das umgesetzt worden ist, was wir uns nach dem letzten Spieltag vorgenommen hatten. Das ist grandios.
So. Stille.
Schwierig.
Ja.
Ja, Franz Beckenbauer würde sagen, was interessiert mich der Scheiß, was ich gestern erzählt habe.
Ja, das
ist... Man lebt im Heute und Jetzt und wie es vorher, meine Erklärung ist dafür ist die Bundesliga einfach extrem eng, gerade in diesen Positionen, sage ich mal, zwischen 4 und 18. Wenn du da eben nicht dieses Team entwickeln kannst, als Team auftrittst, dann kann dich eben auch jeder schlagen. Und wenn du dann eben gerade in diese Spirale dann reinkommst, und vielleicht ist es gerade jetzt mit Corona eben auch für Schalke ein Problem, dass eben ihre Zuschauer nicht da sind, wo eben vielleicht in der Halbzeitpause dann mal ein Hallo-Wach-Konzert kommt, dass sie die Prozente wieder rauskitzeln können.
Mal gucken, auf der anderen Seite. Sie haben jetzt gegen drei Mannschaften gespielt.
Ja, und mit Verunsicherung.
Wo man erwarten kann, dass sie auch mal einen Punkt holen.
Ich sehe es ja ähnlich wie
Marcel. Das Schalke-Publikum hilft dir, aber wenn es dir nicht hilft, dann hilft es dir gar nicht. Sondern dann, ob das die Verunsicherung löst, ich behaupte, Nübel hätte er gestern nicht bringen können, wenn 60.000 da sind. Weil dann hast du ein Dauerthema, bevor der erste Ball gespielt ist. Hast du Zirkus. So. Und wenn du das als Taktik anwendest, diese erste Halbzeit, wir müssen gucken, dass wir stabil. Erstens, warum? Also, ich meine, dir kann doch nichts passieren nach Adam Riese.
Also, punktemäßig meinst du jetzt? Oder?
Ja, dann stellst du dich hinten rein gegen Werder Bremen. Also wenn der Kader von Schalke nicht in der Lage ist, Werder Bremen in der Situation Paroli zu bieten, du musst sie ja nicht weghauen.
Ja, nein, schon klar.
Oder in Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf nicht Paroli zu bieten, mit den Möglichkeiten, die Schalke hat, mit denen, die ihr habt.
Ja.
Dann, du musst doch nur zeigen, wir sind besser. Und dann mal gucken, wo die Verunsicherung losgeht. Doch bei denen, die gucken müssen, dass sie jeden Punkt kriegen, weil sie sonst in die zweite Liga abrauschen. So einfach ist das. Mehr geht's
nicht. Marcel, das Gute bei uns ist, wir sind nicht verunsichert. Ne? Wir reden natürlich gleich weiter über die Probleme auf Schalke. Und dann gibt's was ganz Interessantes. Von der Insel Timo Werner zu Jürgen Klopp. Also da bahnt sich was an. Wir sprechen gleich mit unserem Experten dort, mit Raphael Honigstein. Kurze Pause, dann geht's weiter. Ach, ist das schön, wieder hier zu sein, live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Und Sie haben es auch gehört, Hajo von Hadl und Band. Ihr seid auch wieder da. Herzlich willkommen, schön, euch wieder zu sehen. Es war so lange ohne euch wirklich ganz, ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, also, herzlich willkommen zurück. So, wir machen weiter mit Schalke, da waren wir da gerade stehen geblieben. Und Alexander Nübel hat ja gestern wieder im Tor gestanden. Er hat zwei Bälle aufs Tor bekommen, einer war drin. Was bedeutet das für Marco Schubert? Mario?
Naja gut, wir haben ja vor 4 Monaten ist ja das Torwartproblem aufgetreten, hin und her gewechselt. Und dann hat der 3 Fehler gemacht, der 3 Fehler gemacht, jeder war verunsichert. Ist ja klar, wenn du keine Konstanz, gerade auf die, und ich glaube, dass das im Fußball mit die wichtigste Position ist, die Torhüterposition, wenn du als Mitspieler weißt, du hast hier eine Granate oder einen Torhüter drin, auf den du dich auch mal verlassen kannst. Aber man hat natürlich auch dafür gesorgt, klar, hat jeder Fehler gemacht, aber dass man dann bekannt gibt, dass er nach Bayern geht, gut, dann weiß man, was auf den Torhüter zukommt. Das hat ja Manuel Neuer auch schmerzlich erfahren müssen, damals, wie er seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Aber ich glaube, dass man sich da keinen großen Gefallen getan hat und gesagt hat, so, jetzt spielt der halt mal 3 Spiele, dann der andere wieder 3 Spiele. Ich glaube, und jetzt Schubert wieder rausgenommen, ich glaube, du kannst, und so wird es wahrscheinlich auch kommen, dass man in der neuen Saison wird man sich auf der Torhüterposition umschauen müssen, weil du tust dem Jungen ja auch keinen Gefallen, wenn du ihn jetzt dann 3 Spiele spielen lässt, dann kommt vielleicht Schubert wieder rein, weiß dann nie, was auf Schalke passiert, ist ja, wie man schläft, so stellt man vielleicht dann auch auf am Schluss und das finde ich halt sehr gefährlich und diese Position.
Auf Schalke schlafen sie im Moment wahrscheinlich nicht so gut, ne? Willst du sagen?
Nee, die schlafen überhaupt nicht gut und nochmal, ich glaube auch, dass sie im Moment an einem Punkt angekommen sind. Es ist, das sind so Verzweiflungstaten. Ne? Man hat jetzt wirklich alles ausgeschöpft, alles probiert, was passiert. Wenn man jetzt nächste Woche, wenn Nübel nächste Woche vielleicht den einen oder anderen Fehler wieder macht, was macht man dann? Ich meine, die Torhüter, wie gesagt, die sind mehr oder weniger verbrannt und das ist eine schwierige Situation. Im Moment lebt man noch davon, dass man, wie du es vorhin gesagt hast, nach der Vorrunde 30 Punkte gehabt hat. Und von denen lebt man jetzt ein bisschen.
Natürlich wurde der Trainer auch zum Torwart, zu Alexander Nübel, nach dem Spiel gefragt.
Alex hat heute ein gutes Spiel gemacht, hat der Mannschaft Ruhe und Stabilität gegeben. Und Markus hat die Entscheidung total gefasst, total klar aufgenommen. Ich würde sogar behaupten, er war jetzt nicht exorbitant überrascht, dass die Entscheidung so gefallen ist.
Da macht er aber einen Fehler, der Torhüter. Wenn er nicht überrascht war.
Was bedeutet das für Markus Schubert denn?
Ja,
ich glaube, dass der, wenn man ganz ehrlich ist, der Schubert nächstes Jahr keine Chance hat, Nummer 1 zu sein, sondern sie werden, wie Mario sagt, einen neuen Torhüter holen müssen. Ganz einfach. Ich glaube, dass der auch total verunsichert ist und quasi diese Hypothek auch nicht mehr abtragen kann. In der Kürze der Zeit. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Also hast du einen Torhüter, der geht weg und einen anderen, mit dem du nicht mehr weitermachen kannst. Also nochmal, ich will mich nicht einschießen auf David Wagner, damit das ganz klar ist. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich halte es für richtig, dass sie an ihm festhalten, weil sie irgendwo zumindest eine Konstanz mal probieren müssen. Aber du kannst ja die Entscheidung treffen. Er hat ja verkündet. Für mich ist bis Ende der Saison Schubert der Torhüter. Zack. Das sage ich gut, das
Martin, wir dachten auch, das Thema wäre jetzt mal durch irgendwann. Ne?
Genau. Aber dann, wie wir vorhin schon gesagt, der alte Fritz hat, glaube ich, mal gesagt, ich brauche Generäle mit Fortünen. Wenn du eine Entscheidung triffst, muss sie aufgehen. Diese ist nicht aufgegangen. Du musst es wieder wechseln. Du spielst in Düsseldorf mit 22-25% Ballbesitz. Das kannst du ja so machen. Dann musst du es 1-0 gewinnen und den Leuten sagen, Leute, nur darum ging's. Wenn das nicht ging, okay, gut, dann probieren wir es nächste Woche wieder. Dann spielst du gegen Bremen, hast 30% Ballbesitz und stellst dich hinten rein. Das müsste halt gut gehen. Wenn das nicht gut geht, sage ich am Ende, Herr Wagner, so Matchglück, kennen Sie das Wort? Irgendwann muss mal eine Entscheidung fruchten. Im Moment hast du das Gefühl, egal was, also dass Nübel gestern 2 Bälle aufs Tor kriegt und der Mannschaft damit aber Stabilität und Sicherheit gibt.
Gut.
Marco? Ja, also wenn es stimmt, was der David Wagner sagt, dann überrascht mich das sehr, weil als Spieler trifft dich das. Und wenn du eigentlich froh bist, dass du nicht spielst, und jetzt sind wir ja bei Geisterspielen, also da sind ja nicht mal Zuschauer da. Welchen Druck habe ich denn da? Da kann ich doch, und das ist ein bisschen erschütternd für mich, wenn ein Spieler so reagiert, weil ich muss doch brennen. Und das ist genau die Chancen, wo du bekommen hast, wo Mario hatte, wo ich auch bekam, dann musst du eben auch halt musst auch da sein. Und das ist halt auch ein Kriterium für einen Profi, wenn es darauf ankommt, dann eben auch da zu sein. Nur er hat natürlich ein bisschen das Pech, dass er jetzt gerade in eine Mannschaftsstruktur auch reinkommt, wo die Leader einfach fehlen, wo die gestandenen Führungsspieler nicht da sind. Und dann lässt du dich dadurch anstecken. Aber gerade als junger Spieler hast du doch normalerweise die Möglichkeit, frei aufzuspielen, weil dir nimmt doch keiner was krumm. Und da kommt natürlich jetzt eine Situation, dass du natürlich mehr oder weniger 2 Torhüter nicht mehr hast.
Ja, du hilfst beiden irgendwie nicht damit, muss man ganz klar sagen. So, dann gucken wir uns noch den Aufreger dieses Spiels ganz in Ruhe an.
Ja, die Schalker, die hatten sogar Glück, dass sie nicht über 40 Minuten lang nur zu 10 auf dem Platz standen. Wir wollen uns die Szene noch mal anschauen. Weston McKennie, der Hauptdarsteller sozusagen, er hatte schon Gelb in der ersten Halbzeit gesehen, hat dann den Ellbogen ausgefahren gegen Osako. Allerdings wurde er nur ordentlich verwarnt noch mal von Felix Zweier. Da wurde eben gesagt, allerletzte Chance, sonst musst du runter. Wenn man sich die Bilder anschaut, hat er wirklich Glück gehabt, dass er da nicht gelb-rot gesehen hat. David Wagner hat auch relativ schnell reagiert, ihn dann direkt vom Platz genommen, um ihn zu schützen und eben nicht zu zehnt nur noch weiterspielen zu müssen. Und trotz dieser ganzen Kritik eben an Weston McKennie, diesem harten Einsteigen, vielleicht auch noch etwas Schönes, was er gemacht hat. Er hat sich nämlich etwas gebastelt. Hier sehen wir es auch nochmal um den Arm. Justice for George stand da nämlich drauf. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Unter der Woche, da wurde ein Farbiger von einem weißen Polizisten getötet und er will eben da nochmal gegen Rassismus vorgehen und auch gegen Polizeigewalt. Also das ist eine schöne Aktion von ihm, die vorher nicht ganz so schön.
Mario, deine Einschätzung zu der Szene?
Das ist kein Gelb-Rot, das ist eine rote Karte.
Wollte ich gerade sagen, was für Gelb-Rot reden wir hier?
Genau.
Also das ist eine massive Tätigkeit.
Ja, wir haben gesagt, es gab nicht mal Gelb-Rot.
Und zwar nicht ein Tritt, wo du einen, dann, wo der Dreisalti schlägt, sondern du haust ihm dahin, wo es lebensgefährlich sein kann. Also nicht böse sein, aber das ist das Rot plus eine Sperre. Genau. Und zwar so eine solche Sperre, dass er das so schnell nicht vergisst. Also das ist absurd. Und wie oft haben wir hier über Videobeweis geredet? Ja. Also an der Stelle sage ich dann wieder, okay, gut, dann halte ich mal 10 Wochen lang.
Also das ist eine klare Fehlentscheidung, sagst du dann, ne?
Ja, natürlich ist das.
Und wenn man im Hintergrund sieht, der vierte Mann steht ja 15 Meter ungefähr davon weg. Spätestens der hätte eingreifen müssen, wenn's Schiedsrichter vielleicht, wenn er es nicht gesehen hat. Weil jetzt sieht man die Situation, hier unten ist der vierte Mann, der sieht es ganz klar, der guckt direkt auf diese Situation und der sieht, dass der Ellenbogen rauskommt. Also nochmal, für mich ist das keine gelb-rote Karte, es ist für mich eine klare rote Karte.
Markus?
Ich muss ehrlich gestehen, ich hab's das Spiel eben mir angeschaut und ich hab's im ersten Moment nicht so wild gesehen. Klar, in der Zeitlupe
sieht es natürlich brutal aus.
Schau jetzt, der Schiedsrichter, der vierte Mann steht da draußen, das sieht man genau im Hintergrund. Der ist 15 Meter davon weg.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich selber Verteidiger war. Also für mich...
Warst du auch so ein Rüpel oder was? Warst du auch so ein Rüpel?
Du kannst ja mal zu spät kommen. Dann sieht auch alles schlimm aus. Und dann sagt man, komm, gib ihm noch eine zweite gelbe und Wiedersehen. Aber das ist nicht zu spät. Der macht und er zieht ja durch den Ellbogen. Das ist ja noch nicht mal... Ich habe ihn nicht gesehen. Es gibt überhaupt kein Argument hier, dass das Ding rechtfertigt.
Du bist ja auch alter Eishockeyaner. Im Eishockey wäre das auch ein Match-Penalty gewesen.
Wenn du das machst, bist du raus.
Ja, genau.
So. Zu Recht.
Ihm ist nichts passiert, Gott sei Dank.
Wir haben Helme auf.
Ne? Mhm. Genau. Und Werder gewinnt 1-0. Wir schauen mal auf die Tabelle, Herr Röttgermann. Der Sieg von Werder war natürlich für euch nicht so besonders gut. Kann man das so sagen? Ja, vorsichtig formulieren.
Das war nicht gut, zumal Bremen jetzt noch das Nachholspiel hat und im Zweifel auch an uns vorbeiziehen kann. Aber wir haben das halt gelernt, wir gucken auf unsere Spiele und wir können das eh nicht beeinflussen, was da letztlich passiert. Und nach dem Spiel von Schalke bei uns mussten wir auch nicht zwingend davon ausgehen, dass Schalke gegen Bremen gewinnt. Also deswegen war es für uns keine...
Das war euch also klar, dass sie keine Chance haben. Andersrum, Mario, deine Ex-Mannschaft, Werder, 7 Punkte jetzt?
Ja, ich habe es ja vor Wochen schon gesagt. Ich glaube, der Trainer passt super nach Bremen. Die Mannschaft hat sie jetzt gefangen. Ich glaube auch, dass Werder Bremen, dass sie da unten rauskommen. Fortuna Düsseldorf hat vielleicht auch noch ein bisschen das Glück gehabt, dass gestern Mainz noch verloren hat, Augsburg auch noch in Schlagdistanz ist. Ich glaube, dass auch beide Mannschaften, Mainz und Augsburg, noch kräftig Probleme kriegen werden. Und jetzt gilt es für Fortuna, zumindest am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim. Das ist ein Pflichtdreier, weil danach kommen zwei Mannschaften, gegen die man nicht unbedingt Punkte holen muss, mit Dortmund und Leipzig. Und deswegen, es wird um den 16. Platz und auch um den vorletzten oder den zweiten Abstiegsplatz richtig interessant. Es wird eine spannende 5 Spiele.
Also bei Fortuna reden wir natürlich nachher noch ganz ausführlich. Jetzt schalten wir gleich erstmal nach London. Raphael Honigstein ist schon da. Wir machen nur einen einzigen Spot, Raphael, und dann geht's los. Wir sind schon wieder da. Du glaubst es nicht, ne, Marcel? Du guckst gerade auf deine Uhr. So, und Laura... Frage der Woche. Wollen wir die schon mal auflösen?
Ja, gerne. Also wir haben gefragt, Trainermannschaft, sportliche Führung, wer ist schuld an Schalkes Absturz? Wir können uns auch gleich die prozentuale Auflösung sozusagen anschauen. Vorher aber ein paar Reaktionen aus dem Netz, die spiegeln nämlich das Gleiche eigentlich wieder. Also hier zum Beispiel, die Mannschaft ist von der Qualität her einfach nicht besser und hat in der Hinrunde über die Möglichkeiten gespielt. Schalke hat die letzten Jahre einfach viel Geld für mittelmäßige Spieler ausgegeben. Andere hingegen haben noch einen anderen Faktor gefunden, nämlich die Fans. Ein Teil Schuld trifft da definitiv eben auch die nach der Bekanntgabe des Nübelwechsels wurde eine Unruhe reingebracht, die sich dann durch die Mannschaft gezogen hat. Und jetzt eben das Ergebnis unserer Umfrage. So sieht das Ganze nämlich aus. Also die Hälfte, die mit abgestimmt haben, sagen eben, die Mannschaft ist schuld. 29% sind für die sportliche Führung und nur 20% sehen eben den Trainer in der Schuld. Sie haben uns auch angerufen, das waren Ihre Reaktionen.
Schuld an der Misere haben einige, angefangen beim Management bis hin zum Trainer. Ich finde, Wagner wurde zu hoch gehypt, was sich jetzt zeigt, dass er die Mannschaft nicht im Griff hat. Noch dazu wurden Fehlinvestitionen in Transfers getätigt, was sich jetzt nun widerspiegelt.
Wenn man immer wieder im Etat für die kommende Saison mit der Champions League plant, braucht man sich nicht wundern, dass man den Schuldenstand nie abbaut, weil mit diesem Spielermaterial reicht es höchstens für einen Mittelfeldplatz.
Diese Wechselspiele im Tor sind auch schuld an dem Ganzen. Einmal der Schubert, jetzt wieder der Nübel und umgekehrt. Das sind ganz klar die Dinge, wo nicht richtig laufen auf Schalke.
Ja, 5 Spiele haben Sie noch. Dann sind Sie vielleicht froh, dass die Saison zu Ende ist, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. So, jetzt wie versprochen, begrüßen wir ganz herzlich Raphael Honigstein. Keiner kennt die Premier League besser als er. Raphael, guten Morgen.
Morgen, servus nach München.
Wir haben gerade schon viel über Schalke, aber auch über den Trainer, über David Wagner gesprochen. Wie ist sein Ruf in England? Er war in Huddersfield, ist aufgestiegen.
Der Ruf ist immer noch sehr, sehr gut, denn es ist jetzt genau 3 Jahre her, dass er das Wunder geschafft hat, mit Huddersfield aufzusteigen. Wirklich ein Verein, der fast schon Kreisklasse-Niveau hatte, was so die Infrastruktur und das Budget anging. Und das größere Wunder ein Jahr später war, drin zu bleiben in der Liga, dass sich das nicht wiederholen ließ und es dann in der zweiten Saison ja, ein relativ bitteres Ende nahm, war abzusehen. Er ist ja dann auch frühzeitig gegangen, aber nach wie vor gibt es sicher Vereine, die an ihm Interesse hätten, weil man sich eben in Erinnerung führt, wie sehr er mit wenig Möglichkeiten, wie viel er daraus gemacht hat.
Am 17.06. soll es wieder losgehen in der Premier League. Wie ist denn überhaupt die Stimmung auf der Insel oder die Einstellung dazu?
Ja, ist eine sehr gute Frage, Thomas, kann man gar nicht so leicht beantworten, denn die allgemeine Situation ist leider nicht so wie in Deutschland, dass man das Gefühl hat, das Virus im Griff zu haben. Gleichzeitig drängt aber die Regierung darauf, die Wirtschaft wieder zu öffnen. Auch Fußball soll zurückkommen, damit die Leute ein bisschen was anderes zu tun haben. Vielleicht nicht daran denken, dass man die schlimmste Totenrate in Europa hat, was die größeren Staaten angeht. Also es ist alles noch sehr komplex. Was jetzt aber Fortschritte gemacht hat, ist, dass sich zumindest die Liga unter sich einig ist. Und da gab es lange Zeit großen Streit. Die kleineren Vereine wollten gar nicht mehr wieder anfangen. Wir sagten, ja, lass uns doch die Saison streichen. Dann können wir auch nicht absteigen. Das kommt uns ganz gelegen. Und das konnte man jetzt umgehen. Und jetzt wird zumindest es wieder losgehen, natürlich ohne Fans. Aber es bleibt so ein bisschen fader Beigeschmack, weil man eben das Gefühl hat, dass die allgemeine Situation eigentlich nicht so weit ist, dass jetzt Fußball schon wieder zurückkommen könnte.
Wie hat man denn den Start der Bundesliga wahrgenommen und wie beurteilt man das DFL-Konzept? Ist das ein Vorbild?
Ja, absolut. Die Premier League hat sich wie sehr viele andere Ligen natürlich damit sehr beschäftigt. Und es war auch so in der Klammer oder unausgesprochen, wenn die Deutschen das nicht schaffen, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Nun hat das die Bundesliga bisher gut geschafft und hoffentlich geht es auch so weiter. Und das hat natürlich dann auch die Premier League und andere Ligen in Italien, in Spanien bestärkt, an diesem Konzept mitzuarbeiten und auch im Umgang mit der Regierung darauf zu drängen, dass der Fußball wieder zurückkommen kann. Also das Interesse ist weiterhin sehr, sehr groß hier. Es gibt ja auch keinen anderen Fußball außer der koreanischen Liga im Moment, den man sich anschauen kann. Dementsprechend sind die Leute schon in größeren Mengen vor den Fernsehern. Aber natürlich freut man sich, dass Mitte Juni hoffentlich dann die Premier League zurückkommt, was natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung hat für das Land. Aber man muss schon sagen, dass die Bundesliga der Premier League, aber auch allen anderen großen Fußballligen wirklich einen Dienst erwiesen hat, mit dem Mut und auch der Gründlichkeit, eben das Konzept durchzuziehen.
Wie beurteilen Sie das Konzept der DFL, Herr Rüttgermann?
Ja, es ist erfolgreich, ja, das ist keine Frage. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass man mit dem Spielen wieder begonnen hat. Und die Diskussion ist ja, wir haben vor allem deswegen so früh begonnen, weil die Vereine das Geld gebraucht haben, die Fernsehgelder, um über die Runden zu kommen. Was eigentlich eine schräge Diskussion ist, ja, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen muss, weil man das Geld braucht. Und das ist eigentlich das Dilemma, in dem wir im Fußball sind, dass wir aufgrund von wirtschaftlichen Notwendigkeiten Entscheidungen treffen und nicht von nicht über sinnhafte Inhalte sprechen. Unterm Strich ist das alternativlos anzufangen, weil die Situation, die sonst stattgefunden hätte, wollte wirklich niemand haben, mit existenzbedrohenden Schwierigkeiten für eine Reihe von Vereinen in der ersten und zweiten Liga. Mhm.
Markus, 4 Jahre warst du in Liverpool, 2000 bis 2004. Was würde das denn bedeuten, wenn die jetzt nicht wieder spielen würden? Für Liverpool und für Jürgen Klopp natürlich.
Es würde passen zum Verein. Der Verein hat so viel Historie und so viel Drama über sich haben ergehen lassen müssen. Und das wäre eigentlich das i-Tüpfelchen auf die Historie vom FC Liverpool, dass jetzt die Saison abgebrochen wird und die Saison annulliert wird, dass sie nicht Meister werden nach 30 Jahren. Und die Fans und die Stadt, die sehnt sich so dermaßen nach diesem Titel. Ich drücke wirklich beide Daumen, nicht nur für Jürgen Klopp, sondern eben für Liverpool, dass die Saison weitergeführt wird und dass Liverpool gerechtermaßen dann eben auch Meister wird.
Ja. Raphael, wurde darüber ernsthaft nachgedacht? Ja, musste wahrscheinlich, ne? Abbruch, kein Meister, hast du ja gesagt. Einige wollten nicht absteigen.
Genau, also es gab viele Fans, vor allem auch, die es vielleicht Liverpool nicht so gegönnt haben, die gesagt haben, ja komm, lass uns den ganzen Schmarrn einfach absagen, wer will jetzt Fußball spielen? Es gab es eben auch bei West Ham, die selber abstiegsgefährdet sind, die Idee, das einfach mal abzusagen und so zu tun, als ob die Saison nicht stattgefunden hat. Aber letztlich konnte man sich damit nicht durchsetzen. Auch haben die Fernsehsender gesagt, warum sollen wir Spiele zeigen, wenn es keinen Abstieg gibt? Wer will das sehen? Also letztendlich wurde das nicht ernsthaft diskutiert. Aber man muss sich natürlich weiter Gedanken machen, was passiert, wenn das Konzept sich eben nicht durchziehen lässt. Und da gibt es weiterhin natürlich Streit, wie das dann aufgelöst werden soll. Verteilt man dann einfach die Punkte nach Durchschnitt und tut so, als ob die Saison zu Ende gespielt wird? Friert man die Tabelle ein in dem Moment? Also diese Fragen sind natürlich alle noch offen und auch sehr, sehr kontrovers.
Es wird ja auch darüber diskutiert, dass einige Spiele auf neutralem Boden stattfinden sollen. Wie wird das aufgenommen oder wie ist das aufgenommen worden? Ich stelle mir gerade vor, Liverpool spielt dann gegen
Everton.
Birmingham. Wo spielen sie dann? Ja, genau. Oder in London oder was?
Ja, also das ursprüngliche Konzept der Premier League sah nur Spiele auf neutralem Boden aus, weil man Angst hatte, dass die Fans sich sonst versammeln. Anders als in Deutschland sind ja viele Stadien, Markus weiß das, in Wohngegenden. Und da hat man eben Angst, dass die Leute dann einfach vor die Tür kommen und dann in Hunderten oder Tausenden zusammen feiern, wenn die Mannschaft gewinnt, gerade bei Liverpool. Mittlerweile hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, eben auch dank der Vorbildfunktion der Bundesliga und der Fans, wie sie damit umgegangen sind, dass diese Gefahr doch nicht so groß sind. Es gibt allerdings noch so ein, zwei Spiele mit Liverpool-Beteiligung zum Beispiel, wo die Polizei gesagt hat, uns wäre das lieber, wenn das nicht in Liverpool stattfindet. Zum Beispiel Liverpool gegen Everton, das Derby, besser vielleicht in Manchester. Das ist noch nicht ganz klar, ob das dann tatsächlich so sein wird, weil Liverpool natürlich sagt, warum sollen wir jetzt nach Manchester fahren? Wir trauen unseren Fans zu, dass sie genauso vernünftig sind wie die anderen Fans. Warum sollen wir hier benachteiligt werden?
Raphael, abschließend, wir sind noch mal bei Liverpool. Timo Werner und Jürgen Klopp hatten miteinander gesprochen. Er geht zu deinem ehemaligen Club, zu Markus' ehemaligen Club nach Liverpool.
Ist noch nicht so sicher, denn Liverpool ist, wie viele Vereine, noch nicht ganz genau, wissen sie noch nicht ganz genau, wie groß die Einbußen sind von der Coronavirus-Krise. Eigentlich ist so die Aussage, die aus dem Verein kommt, wir sind nicht bereit und auch nicht in der Lage, größere Transfers zu tätigen. Jetzt muss man natürlich mal abwarten. Es kann sein, dass das Transferfenster hier sogar bis Oktober offen sein wird. Und bis dahin kann sich natürlich die Lage sofort wieder stabilisieren, ändern. Und Timo Werner hat ja eine Ausstiegsklausel, die vielleicht im Juni abläuft, aber trotzdem natürlich irgendwo festlegt, für welches Geld er dann gehen kann. Dementsprechend, glaube ich, ist das auch ein bisschen taktisch zu sehen. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Sache am Ende durchgeht, aber vielleicht nicht so schnell und nicht so reibungslos, wie man sich das in normalen Zeiten vorgestellt hätte.
Marcel, wird das passen?
Ich denke ja. Klopp will ihn und Klopp macht Spieler nicht schlechter. Und er will den nächsten Schritt gehen. Er wäre sicher ganz gern zu Bayern gegangen mal. Dann hat sich das aus vielerlei Gründen hat das nicht gepasst, weil die Bayern anders unterwegs sind. Ich denke, ja, er muss nur wissen, dort sind schon, so viel ich weiß,
ein paar Spieler.
Zwei, drei Stürmer, die können es gar nicht so schlecht. Aber auf der anderen Seite, Liverpool will dauerhaft Champions League spielen bis zum Ende. Du brauchst auch einen Kader und der wird seinen Platz finden.
Timo Werner, Anfield Road? Hört sich gut an, oder?
Ja, es wär ja, war ja Passt. Fahrlässig von Liverpool, wenn sie nicht interessiert wären an einem Spieler wie Timo Werder, der ja mit seiner Art, wie er Fußball spielt, ja eigentlich ideal ins Konzept von Jürgen Klopp passt. Mit diesem Speed, mit dieser Power, was Timo eben auch hat, ist klar, dass sich so ein Verein mit so einem Spieler sich beschäftigt.
So, wir sprechen gleich noch mit Bruno Labbadia, mit dem Mann der Stunde auf jeden Fall. Und Herr Röttgermann, Sie müssen sich gleich leider ein bisschen anschnallen. Wir zeigen ein paar schöne Tore. Leider nicht von Ihrer Mannschaft. Gestern Abend. Raphael, vielen Dank. Alles, alles Gute.
Gerne. Ciao.
Ciao. Haie von Adeln und Band. Endlich wieder live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24. Doppelpass. So, jetzt schauen wir auf das Spiel gestern Abend. Wie stark die Bayern sind, dass sie niemand stoppen kann auf dem Weg zum 8. Meistertitel in Folge, ist ja hinlänglich bekannt. Aber gestern Abend stellte sich schon die Frage, ob sich die Düsseldorfer ausreichend gewehrt haben gegen die deutliche Niederlage.
Eine Nummer zu groß? Mindestens. Aber muss man sich deswegen einfach so in sein Schicksal ergeben? Eigentlich nicht. Selbst wenn man sich gar nicht satt hören kann am Cancan aus Jacques Offenbachs Oper Orpheus in der Unterwelt. Immer wieder die Bayern-Tormusik in der Allianz Arena.
Es war heute schon ein Klassenunterschied zu sehen.
Moment mal, noch sind die Düsseldorfer doch ebenfalls erstklassig. Und auch in München kann man theoretisch mehr mitnehmen als einen Notizblock. Punkte gegen den Abstieg.
Es gilt einfach, das Spiel schnellstmöglich abzuhaken. Ist ein Bonusspiel.
Vielleicht ja, doch nicht.
Das war natürlich schon eine Klatsche. Wir wurden auseinandergesägt.
Allerdings drängte sich der Eindruck auf, dass die Bayern nach 5 Treffern einfach satt waren. Und nicht nur ihre Dominanz verantwortlich war fürs Düsseldorfer Debakel. Denn die Fortuna hat nie an ihre Chance geglaubt.
Was war los?
Ja, das Spiel ist normal verlaufen. Ja, das muss man am Ende so sagen. Das ist, ich werde die 3 Euro da auch gleich reintun, aber es ist
doch gerne.
Ja, es ist halt so, wenn Bayern München ins Rollen kommt, dann hat es jede Mannschaft schwer und wir spielen eben auch
zweimal.
Ja, schwer,
das sind jetzt schon 6 Euro, wenn Sie so weitermachen. Ja, aber ist gut.
Sie haben genug mit. Ich habe einiges vor. Also
ja. Aber ein bisschen mehr Widerstand hätten Sie sich doch auch gewünscht.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man etwas spitzer gewesen wäre. Ja, in dem Versuch, diese Chance, die man hat, zu nutzen. Aber ich verstehe es eben auch, wenn man merkt, okay, da ist super Konsequenz bei den Bayern, die wirklich dann auch nicht eine Sekunde gedacht haben, die Düsseldorfer, da machen wir mal mit halber Kraft, das war von Anfang an zu sehen, dass das nicht der Fall ist. Und das kann ich, das ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass das auch sofort auf eine Mannschaft abfärbt.
Mario, du pustest gerade durch, was ist los?
Ja, ich verstehe halt nicht, dass man, und das ist halt immer der große Name FC Bayern, dass man halt hinfährt und sagt, naja, wir gucken, dass wir irgendwie gut aus dieser Geschichte rauskommen. Ich meine, wenn ich doch schon weiß, ich habe nichts zu verlieren beim FC Bayern, dann kann ich mich ja wenigstens versuchen, ein bisschen zu wehren. Dann haue ich mal jemand auf die Hölzer oder wie auch immer. Aber wenn ich alleine das Tor sehe von Davies, also darf es mir nicht böse sein, dann fahr doch gar nicht mehr hin, spar dir die Kosten aber ein bisschen wehren in der, ich bin eine Bundesligamannschaft. Ich habe kein Verständnis zu sagen, es war ein Klassenunterschied. Nein, die spielen alle in der ersten Liga. Und ich muss mich wenigstens mit meinem Mittel, Fortuna Düsseldorf hat sicherlich nicht die großen Mittel, gegen die großen Vereine mitzuhalten. Aber dann wehre ich mich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt, Laufbereitschaft und Aggressivität. Aber wenn ich mir dann ergebe und bin am Schluss froh, dass ich 5-0 verloren habe, dann muss ich mir die Frage stellen, die Spieler.
Wehren Sie sich mal gegen
was
Mario?
Was denken die sich?
Ja, ich glaube natürlich gehört dazu, dass man sich wehrt. Es gehört aber auch irgendwann auch Realismus dazu. Man sieht irgendwann, okay, habe ich eine Chance oder habe ich keine? Und die Tore sind auch früh gefallen. Und dann zu glauben, dass man dann nach dem 2-0 auch wieder zurückkehrt bei Bayern München, das ist wirklich schwierig. Ich will jetzt nicht dran rummäkeln, dass wir keinen guten Tag hatten. Hatten wir einfach nicht. Passiert aber eben auch. Ich mache es aber nicht an dem Willen der Mannschaft fest. Ich mache es am Verlauf des Spiels fest. Und ich meine, wir reden immer oder wir haben davon geredet zu Anfang der Saison, dass es eine Krisensituation, eine Krisensaison für Bayern München ist. Mit all dem, was da passiert ist, wie schlimm das alles ist. Und jetzt werden sie wahrscheinlich wieder mit 10 Punkten Vorsprung Meister. So ist die Situation. Und wir haben da keine gute Rolle gestern gespielt. Aber ich bleib dabei. Ich kenne keinen Verein, der im Moment dort in München gestern gewonnen hätte, ja, oder einen Punkt geholt hätte. Und es hat nicht am Willen gefehlt. Es hat dann am Ende die Dominanz der Bayern, sozusagen unser Konzept, sehr frühzeitig.
Warte mal, wir gehen mal ins Spiel rein. Nach 15 Minuten, Markus, die Führung der Bayern.
Ja, ich muss erst mal ein großes Kompliment machen an Bayern München, weil ich habe mir gedacht, dass sich der FC Bayern schwerer tun wird, wenn eben kein Publikum mehr da sein wird. So sich die letzten Prozente rauszuholen, um Top-Leistung zu bringen. Aber wie Röttger mal richtig gesagt hat, ich habe es ja selber schon am eigenen Leib erfahren müssen, wenn die mal ins Rollen kommen, dann ist es extrem schwierig. Und die haben von der ersten Sekunde an haben sie hochprofessionell die Sache angenommen. Gerade nach so einem schwierigen Spiel wie in Dortmund habe ich gedacht, oh, Düsseldorf, das könnte ihre Chance sein. Aber sie waren hochkonzentriert, waren so gallig auf diesen Sieg, dass da gar nichts irgendwie, dass nicht den Hauch einer Chance für Düsseldorf aufkommt. Und dann gebe ich recht, dann verzweifelst du natürlich als Gegenspieler irgendwann, weil du einfach diese Dominanz anerkennen musst und selbst dann eben, ich weiß, was du meinst, mit diesen Mitteln, so aggressiv zu sein, laufreudig zu sein, aber du bist immer diesen Schritt zu spät, weil sie einfach...
Ja, Du bist ja auch gedanklich zu spät gespielt,
beispielsweise.
Letzte Saison.
Da waren sie auch krasser Außenseiter, Herr Röttgermann, genauso wie gestern, aber sind ganz anders aufgetreten.
Naja, weil Bayern München auch einen ganz anderen Tag damals hatte. Ja? Und wir haben, gestern noch mit den Kollegen von Bayern gesprochen, die haben auch gesagt, wir sind aufgetreten, wie man nicht auftreten darf. Und das wissen wir, das muss im Moment beides zusammenkommen. Bayern muss einen schlechten Tag haben und der Gegner muss einen Sahnetag haben. Und das ist eigentlich bitter, dass man das so sagen muss. Ja? Das ist auch kein gutes Zeugnis für die Liga.
Ja, aber dann sollen die Bayern woanders spielen demnächst, in der anderen Liga. Aber
Macht es denn Sinn, dass es keinen Spaß macht gestern? Das hast du ja mehrfach gesehen. Ja. Das eine Tor, können wir danach noch gesehen, läuft ihm einfach weg, weil er schneller ist. Davies holt sich hier gerade vor dem ersten
Tor. Zeigen wir nochmal. Guck mal, Düsseldorf hat die Chance zum Konter.
Ja.
Oder versucht.
Und da kommt einer, der hat ein Tempo von 35 Stundenkilometer. Das darfst du von einem Schulgebäude nicht machen. Und das ist so ein Problem. So.
Ja, aber das machen sie erstmal gut. Ja. Guck mal, ja, aber
der macht
zwei schnelle Schritte so. und dann hat er den Ball.
Ja. Und das ist die Qualität und die Klasse. Deswegen ist die Frage, wenn es schon keinen Spaß macht, macht es denn Sinn, in einer Liga zusammenzuspielen? Und das gilt nicht nur für Düsseldorf. Ich nenne ihn 8 bis 10 bis 12 bis 14 Vereine. Macht es einen Sinn, mit den Bayern in einer Liga zu spielen? Weil Sie haben vorhin das angedeutet. Die anderen müssen auf Naht nähen, damit sie überhaupt irgendwie da mithalten.
Ja, das ist eine Diskussion.
Zu können versuchen.
Ja. Und die Diskussion müssen wir sicher führen. Also ich glaube, wir haben vorhin auch über Corona und Auswirkungen gesprochen. Ich hatte es vorhin gesagt, eine Situation, wo wir aus wirtschaftlichen Gründen die Entscheidung treffen mussten, dass gespielt wird. Ja, weil das Geld einfach da sein muss. Und wir müssen diese Chance nutzen, auch zu hinterfragen, ob wir richtig aufgestellt sind. Und wenn die Fernsehgelder so verteilt werden, wie sie verteilt sind, ich rufe noch mal in Erinnerung, dass der Erste in der Tabelle 1000% mehr bekommt als der Letzte in der Tabelle. Inklusive der UEFA-Gelder, 1000%. Wie will man das denn durch Scouten und durch alle möglichen Hütchentricks kompensieren? Und wenn man sagt, wir wollen eine Liga, die anders ist, wo auch der Zehnte eine Chance hat, den Zweiten zu schlagen und den Ersten zu schlagen, dann muss man die Rahmenbedingungen ändern. Unter den Bedingungen, unter denen wir jetzt arbeiten, wird das auf Jahre nicht möglich sein. Und es wird sogar noch immer mehr werden.
Die Schere geht unter anderem jetzt auch während Corona nochmal auseinander.
Aber warum muss man das hinnehmen?
Naja, weil die möglicherweise die das mehr Geld kriegen, öfter gesehen werden und von mehr gesehen werden. Und dann sagen die, wir haben uns das erarbeitet. Und jetzt, natürlich könnte es eine Solidarität geben. Wenn die Bayern das wollen, in dieser Liga weiterspielen, dann werden sie sich sicher ein paar Gedanken machen müssen. Ja. Es hat mit Wettbewerb nichts mehr zu tun.
Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Wir haben immer, wenn wir diskutieren, haben wir immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die wirtschaftliche Seite. Da geht es darum, ich habe mir das erarbeitet, ich habe das Geld verdient, ich habe mehr Zuschauer. So, das andere ist Sport. Wir reden von Sport. Und wenn man von vornherein die Rahmenbedingungen so hat, dass nur eine Mannschaft gewinnen kann und die andere nicht unter normalen Umständen, dann verliert der Sport auch, ohne dass man jetzt Prophet sein muss, seine Anhänger.
Ja, nur ein Satz.
Ja, wir reden ja später noch drüber, aber sag den Satz schnell zu Ende. Ja.
Selbst wenn die Fernsehgelder anders verteilt werden. Champions League ist Fluch und Segen. Sie werden so schnell die Champions League nicht erreichen. Das, bei allem Respekt wage ich das.
Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, wie werden die Gelder verteilt, die über die Champions League erwirtschaftet werden.
Aber Sie können nicht von denen, die Sie erreichen, verlangen, dass Sie sagen, pass auf, ihr habt erst. Das wird so nicht funktionieren. Deswegen bin ich habe ich schon viel früher resigniert. Es macht keinen Sinn, den FC Bayern und noch zwei andere Clubs möglicherweise gegen Mannschaften in eine Liga zu pressen mit Düsseldorf, mit Paderborn und noch mal 10 andere Clubs.
Und das ist aber ein Offenbarungseid.
Nein, ich glaube, das ist Realität. Das wirst du nicht mehr hinkriegen.
Sie dürfen nicht verkennen, dass ja bei der Verteilung der TV-Gelder, zumindest in Deutschland, in der Bundesliga, durch die Deutsche Fußballliga, gibt es ja schon den Solidargedanken. Ist ja nicht so, die Bayern könnten natürlich auch wesentlich mehr generieren aus diesen TV-Verträgen, als sie es im Augenblick tun, sondern sie nehmen aber Rücksicht auf die Anführung Kleinen.
Nee, das tun sie nicht. Also was keiner mehr weiß, ist, dass noch 1999 die TV-Gelder gleich verteilt worden sind. Und zu den Zeiten hat Bayern München die Champions League gewonnen und Schalke 04 Borussia Dortmund die Champions League gewonnen und Schalke 04 den Europapokal. Es ist nicht so, dass die Konsequenz von so etwas Chancenlosigkeit in Europa wäre. Ja. Und wir können gerne über wirtschaftlichen Verdienst sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass Vereine nichts abgeben wollen, was sie verdient haben. Wenn wir aber über Sport reden und darüber reden, dass sportlicher Wettbewerb notwendig ist, um attraktiv zu bleiben für die Menschen, die das alles bezahlen, dann muss man sowas auf den Prüfstand stellen. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Also dann, wo Sie gerade vom Sport reden, gehen wir noch mal ins Spiel rein.
Ich muss mir noch mehr Tore anschauen.
Ich lasse ein Tor aus. Das zweite, da sparen wir ihn jetzt erstmal. Wir schauen mal auf das dritte.
Jetzt guck dir mal den Sport an.
Ja, aber... Das ist super gespielt. Komm, brauchen wir jetzt eine andere Sportart? Ja. Markus, oder?
Ja, das ist einfach eine unglaubliche Qualität.
Andere Sportart.
Die Jungs sind einfach sensationell und da kann man doch jetzt nicht sagen, dass sich Düsseldorf nicht gewehrt hat. Das ist einfach sensationell gut gespielt, wo du einfach dann keine Chance hast, dieses Tor zu verteidigen. Das ist einfach diese individuelle Qualität, die der FC Bayern hat, die Spieler haben. Und eben jetzt auch mit dem Selbstvertrauen, was sie wieder haben.
Lewandowski trifft auch jetzt gegen Düsseldorf, haben wir auch festgestellt. Ja,
und dann wird es natürlich für jede Mannschaft schwer.
Okay. Hansi Flick hat das ja auch gefordert nach dem Sieg unter der Woche in Dortmund.
Statistiken und Rekorde interessieren mich aktuell jetzt nicht. Mir geht es einfach nur darum, dass wir erfolgreiche Saison spielen. Bei Bayern München ist es so, dass du Meister werden musst und das Ziel haben wir. Aber es ist noch einiges zu spielen und wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition. Und für uns war einfach wichtig, dass wir heute nach dem Spiel in Dortmund einfach auch zeigen, dass die Mannschaft nicht nachlässt.
Mario, gucken wir uns das 4-0 an. War kurz nach der Halbzeit. So, also, analysieren wir bitte für uns.
Ja, ich saß da schon im Auto auf dem Weg hier nach München.
Ach so, ja, hast du ja nicht gesehen, okay.
Aber jetzt sehe ich es, ja, also das ist ja... Training halt, ne? Das ist so ein Trainingsspiel.
Gut, da passt alles Hacke, dann geht der Ball durch die Beine vom Torwart.
Wir brauchen die Qualität der einzelnen Spieler zu reden, Thomas. Aber auch wenn man das erste Tor nimmt, das sind, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 7 Düsseldorfer Spieler im Strafraum und ich glaube 3 oder 4 Bayern-Spieler. 3 Spieler rennen auf die Torlinie und lassen Pavard ganz alleine. So, da muss ich mir aber auch die Frage stellen, sind sie taktisch vom Kopf her, sind die Spieler einfach nicht so weit für die erste Liga? Weil ein bisschen, es nützt ja nichts, wenn ich meinen Gegenspieler aus den Augen lasse und renne auf die Grundlinie, so wie 3 Spieler beim ersten Tor. dann habe ich, gebe ich natürlich aber die Gelegenheit.
Mario, da muss ich mal kurz widersprechen, weil ich habe das Spiel in Köln gesehen von Tuna Düsseldorf. Ich habe das Spiel gegen Paderborn gesehen, 90 Minuten. Und da haben sie einen fantastischen Fußball zum Beispiel gespielt.
Ja, aber das ist halt Paderborn. Und ja, das ist halt
eben. So, und da müssen wir drüber diskutieren. Aber du kannst jetzt nicht 10 Mannschaften in die zweite Liga tun, weil du sagst, die haben jetzt nicht die Qualität des FC Bayern.
Aber wir können doch auch nicht Bayern München und Borussia Dortmund aus der Liga rausnehmen. Dann haben doch die ganzen Stadien sind doch dann leer. Bayern und Dortmund machen doch die Stadien voll.
Glaube ich nicht.
Ich glaube, dass du
einen Wettbewerb kriegst, der wieder den Namen verdient. Ich glaube, es hat nur so keinen Sinn.
Ja, aber Marcel, wir können doch nicht Bayern München aus der Bundesliga rausnehmen. Das will doch kein Mensch. Also,
nein, ganz das will ehrlich, kein Mensch, aber ich glaube, dass das irgendwann mal nicht zu vermeiden
ist. Glauben Sie, dass das gehen würde?
Das geht natürlich nicht, weil Bayern und Dortmund braucht die Bundesliga genauso. Am Ende, es ist doch wie wenn ich gerne Schokolade esse und jeden Abend jetzt 2 Tafeln esse, irgendwann kann ich sie auch nicht mehr sehen. Und wenn jetzt Bayern München ständig gegen Manchester spielt und gegen Paris, dann ist das irgendwann auch nicht mehr spannend.
Doch, das ist spannend und wissen Sie was? Es ist der beste Fußball, den man sich vorstellen kann. Das ist Unterhaltungsindustrie. Das hat dann allerdings mit unserem Fußballsystem, wie wir es kannten, nichts zu tun. Das allerdings, was wir jetzt Woche für Woche und was wir gestern gesehen haben, hat allerdings mit dem Wettbewerb, wie ich mal Fußball verstanden habe, auch nichts zu tun.
Aber warum soll man alles auf den Kopf stellen, wenn man Mittel hätte, das Problem zu lösen? Zumindest Diskussionen führen könnte über dieses Thema, weil das ist für mich viel logischer, darüber nachzudenken, weil das Problem würde ja weiter existieren. Wenn Bayern und Dortmund irgendwann irgendwo anders spielen würden, dann wird es dann 5 Jahre später andere Bayerns und Dortmunds geben, die Bundesliga dominieren, wenn die Gelder wieder genauso verteilt werden. Das heißt, dann kann man so langsam die Bundesliga leerräumen und die dritte Liga zur zweiten.
Sie würden aber niemandem was wegnehmen.
Geht doch gar nicht um Wegnehmen.
Doch.
Da würde man im Moment ja auch was wegnehmen, weil Bayern München natürlich weniger bekäme, als sie bekämen, wenn sie alleine sich vermarkten würden. Es gehört doch dazu, dass man Gegner hat und dass man auch in einem System spielt. Und das komme ich zu dem für mich entscheidenden Punkt, mit einem System spielt, das auch Anhänger hat. Ja, wo man sagt, okay, das interessiert mich. Mich interessiert nicht nur dieses einzelne Spiel, sondern mich interessiert dieser Wettbewerb und die Rolle, die einzelnen Mannschaften dort spielen. Ja. Und das ist jetzt schon alles schlimm genug. Aber man darf es doch nicht noch schlimmer machen.
Aber es ist, glaube ich, alternativlos. Und es ist kein deutsches Problem, es ist kein Bundesliga-Problem. Sie haben genau dieselbe Entwicklung in allen großen Ligen, in allen. Selbst die heilige Premier League entwickelt sich mittlerweile auch zu einer solchen Klassengesellschaft. Da vorne gibt es 2, 3, hoffentlich 3, 4. Und danach ist ein Riesensprung. In Spanien ist es so. Das ist doch das Schlimme. Ich muss meinen Söhnen sagen, Leute, das ist immer noch super. Und dann sagen die, aber ich weiß doch, wer Meister wird. Ich weiß, wer Meister in Italien wird, in Deutschland, in Frankreich ist es völlig unerheblich. In Spanien, hey, da haben wir ja 2. Aber danach
in auch nichts.
In
England hast du auch noch 2 vielleicht.
England habe ich eventuell 2. Und wenn sie alle richtig zusammentun, vielleicht sogar 3 bis 4. Aber das hat mit dem Rest nichts zu tun. Brighton and Hove Albion gegen Liverpool ist...
Wir gehen nochmal zurück zum Spiel gestern, zum Sport und hören...
Will niemand hören.
Noch nicht. Erstmal hören wir Ihren Trainer. Der hat natürlich auch das Spiel dann entsprechend kommentiert.
Bisschen enttäuschend für mich, dass wir den guten Eindruck, den wir jetzt hatten die letzten Monate, heute uns ein bisschen kaputt gemacht haben. Ja, aber die Mannschaft ist bis jetzt immer wieder zurückgekommen, seitdem ich hier bin. Und die wird auch dieses Mal wieder zurückkommen. Wir werden das natürlich analysieren, ordentlich, wie wir es immer machen. Aber wenn du hier in der Allianz Arena kommst, dann musst du halt auch zweikampftechnisch viel, viel mehr dagegen halten.
Gott sei Dank habe ich das auch gesagt.
Ihr seht euch auch ein bisschen ähnlich.
Nein, Thomas, das ist einfach so. Natürlich hat Bayern, es gibt ja über die Klasse der einzelnen Spieler gegenüber den anderen Spielern, ist gar keine Frage. Aber ich sage immer wieder, ich kann ja auch nur davon sprechen, ich habe ja auch mal irgendwann gegen Bayern gespielt. Ja. Und wir haben uns immer gefreut auf dieses Spiel. Ob das in Bremen war, ob das in München war. Wir haben immer, ich kann noch daran erinnern, Uli Borowka, der hat immer gesagt, wir haben ja keine Chance, aber irgendeinen muss ich verletzen wenigstens. Ja, da musst du dich wenigstens auch mal in einem Zweikampf...
Mal wehtun, ich weiß gar nicht,
wie viele gelbe Karten hat es denn gestern gegeben? Weißt du das immer zufälligerweise?
Nicht viel.
So, und das sind doch einfach Zeichen. Ich fahre nach München und sage, naja, ich bin froh, wenn ich mit 3-0 oder 4 Toren Unterschied da rausgehe. Nein, das ist ja das falsche Denken. Ich kann mich ja gegen so einen... Ich habe doch nichts zu verlieren. Also kann ich wenigstens das auf den Platz bringen, was Fortuna Düsseldorf auszeichnet. Es gibt auch andere Mannschaften, die sind vor zwei, drei Wochen nach München gefahren und haben auch zwei Tore geschossen, weil sie sich ein bisschen gewehrt haben dagegen.
Aber es ist ja nicht so, dass man es sich nicht vorgenommen hätte. Ja? Es ist nur so, wenn man nach kurzer Zeit, dass man, wer soll es denn nicht wissen, wenn ihr nicht, ja? wenn nach kurzer Zeit zwei Tore fallen in München.
Kann ich trotzdem, 2-0 ist nicht ein Spiel verloren. Wenn ich nach 15 Minuten 1-0 zurückliege, habe ich immer noch 75 Minuten Zeit, mich trotzdem noch dagegen zu wenden.
Aber wenn Sie dir aber die ganze Zeit schon weglaufen, also was tröstlich ist, die großen Bayern, und Van Bommel war, glaube ich, da noch dabei, und solche Härten, die spielten in Barcelona, das Spiel erinnere ich mich, unter Guardiola. Und dann gab es eine Klatsche mit 3-0, die war noch gnädig am Ende für die Bayern. Also gegen die Bayern, 3-0. Und da wurde gefragt von Bommel hinterher, sag mal, warum habt ihr euch nicht wenigstens gewehrt und mal dazwischen gefegt? Er sagte, wir wollten sie ja umhauen, aber wir kamen nicht hin.
Sie waren schon weg, ne? Waren sozusagen. Weg.
Immer wenn
waren
wir so da schnell. Waren,
zum umhauen, was waren mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, Marcel, relativ früh im Spiel kamen die Düsseldorfer überhaupt nicht mehr hinten raus. Die blieben hinten stehen. Das waren sicherlich nicht die Anweisungen vom Trainer, sondern die haben sich dann quasi hinten eingeigelt, nicht mehr angelaufen. Und so hat man natürlich erst recht keine Chance gegen die Bayern. Das ist das, was der Uwe Rösler auch sagte mit Zweikampfverhalten, glaube ich. Dass man dann einfach auch mehr investiert im Zweikampf, im Anlaufen, einfach auch mit Mut und Courage spielt.
Ja, wir sind natürlich in der Situation, wo wir auch keine zwei leichten Spiele hatten nach dem Neustart der Liga, wo wir auch selber drei Punkte jeweils verdattelt haben. Das bleibt auch in den Köpfen drin und auch, dass wir jetzt letztlich, und ich meine, das meinte ich wohl mit Realismus, sehen müssen, wir haben noch 5 Spiele vor uns, von denen müssen wir 3 gewinnen. Ja,
und das gestern zählt möglicherweise nicht notgedrungen dazu.
Aber da schauen wir natürlich auch nochmal drauf gleich. Gegen wen ihr spielen müsst, ist auch nicht so einfach. Ne?
Es ist nicht einfach, nichts ist da einfach in der Liga, aber es ist auch nicht so,
dass man sich davon endlich mal Geld abnehmen. Ja, das ist da einfach in der Liga. So, Sie haben ja genug, ne?
Ja. Es ist aber nicht so gewesen, dass man von vornherein gesagt hätte, ach, kriegen wir nicht hin, machen wir mal nichts. Aber ich glaube, ich kann mich gut in diese Köpfe hineinversetzen. Du merkst das bringt nichts. Ja, wir werden heute nicht gewinnen. Und es ist ja nicht so, dass sich die Mannschaft hängen gelassen hätte, dass sie das Laufen eingestellt hätte. Ja, man hat gemerkt, es passt nicht. Und dann in der Tat, wir haben da niemanden verletzt. Ich bin da im Moment nicht so sicher, ob ich das jetzt schlecht finde.
2 gelbe Karten gab es übrigens für euch und für die Bayern keine. Wir schauen jetzt mal auf das Restprogramm ganz schnell nochmal. Sie haben ja schon gesagt, Hoffenheim, ne? Muss ein Dreier her. Dann kommt Dortmund, muss nach Leipzig. Und Sie spekulieren wahrscheinlich auf die letzten beiden Spiele. Richtig?
Also wir müssen in all diesen Spielen gut aussehen. Und wenn
3 Heimspiele, ja.
Ja, wenn wir so spielen, wie wir das gezeigt haben in den ersten beiden Spielen nach dem Neustart, dann rechne ich uns auch sehr, sehr gute Chancen aus. Weil das, worüber wir vorhin diskutiert haben, ich bei uns eben nicht wahrnehme. Wir haben eine Mannschaft, die intakt ist. Und da funktionieren auch die Schnittstellen zwischen dem Funktionsteam, zwischen Trainern und Mannschaft. Das ist eine gute Voraussetzung, um diese Spiele dann auch vernünftig anzugehen.
Wolfgang, es tut mir leid.
Schon wieder?
Einen haben wir noch.
Wir beeilen uns aber, wir gucken uns das ganz schnell an. Erzielt wurde das nämlich von Speedy Gonzales, wenn man so will, oder auch liebevoll genannt von Thomas Müller, Roadrunner. Die Rede ist natürlich von Alphonso Davies, unglaublich schnell unterwegs. Hier hat er sich direkt gegen mehrere Gegenspieler durchgesetzt, hat auch einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt, was Topspeed angeht, 35,4 km/h. Vorher waren es 35,3, also mal gucken, was dann im nächsten Spiel bei rauskommt, aber wirklich unglaublich schnell. Danach muss er die Schuhe wechseln, nicht direkt danach, aber ein paar Minuten später, ist aber überhaupt kein Problem für ihn, denn ich kann Ihnen eines sagen, an Schuhen mangelt es bei diesem jungen Herrn definitiv nicht. Andere kaufen sich dicke Autos, gut, vielleicht hat er die auch noch vor der Tür stehen, ich weiß es nicht, aber er hat definitiv ein eigenes Schuhzimmer und sehr, sehr, sehr viele Schuhe und Cappies und was man nicht alles da hat. Ich weiß nicht, ob das bei Mario damals auch schon so aussah. Wahrscheinlich nicht, ne? Du hast andere Sachen. Im Keller.
Aber immerhin.
Also ich glaube, an Schuhwerk mangelt es nicht. Also er hat so eine kleine Roomtour gemacht für seine Fans bei Instagram. Da konnte jeder mal hinter die Haustür sozusagen blicken.
Tja, eins kann ich Ihnen versprechen. Nächste Woche schauen wir uns den Schuhschrank von Laura an, ne? Würde ich sagen, oder? Wie viel hast du denn eigentlich? Sag mal ehrlich.
Turnschuhe sind bei mir auch zu Hause, ja. Sonst findest du nicht viel.
Gut, also wir reden gleich noch über die Chancengleichheit in der Liga. Herr Röttgermann hat da eine ganz gesunde Einstellung, sage ich mal, vorsichtig. Und dann schalten wir erstmal nach Berlin. Sie sehen schon den Trainer, den neuen Cheftrainer. Bruno Labbadia ist da. Bruno, wir sind gleich bei dir. Machen eine kurze Pause.
Mario von Adel und Bent live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. So, und jetzt gehen wir, wie versprochen, nach Berlin und begrüßen ganz herzlich Bruno Labbadia. Hallo, Bruno.
Es hängt.
Er hört mich nicht. Ach, dann ziehen wir doch einfach mal die Mats vor, wie es so schön heißt. Ne? Bruno Labbadia hat sich schon wieder als perfekter Retter in der Not erwiesen, bevor er zu Hertha kam. Spukte in Berlin das Abstiegsgespenst durchs Olympiastadion. 4 Geisterspiele später, Bruno sei Dank, ist jetzt plötzlich sogar wieder Europa drin. So schaut's aus.
Ende gut, alles gut. Bruno Labbadia ist endlich dort, wo man ihn schon 2019 sehr gut hätte gebrauchen können.
Ich kann sagen, dass Hertha schon auch mein Wunschverein schon auch im Sommer war.
Labbadia hatte damals gerade Wolfsburg nach Europa geführt und brauchte eine Veränderung. Die Hertha nach der Ära Dardai auch. Es lag alles so schön auf der Hand. Aber 2019 wussten die Liebenden noch nicht, dass sie füreinander bestimmt waren.
Es wird wieder alles irgendwo hochsterilisiert.
So schaut's aus. Hinterher ist man immer schlauer, aber der Hertha wäre einiges erspart geblieben, wenn Bruno früher in die Hauptstadt gekommen wäre. Zuerst scheiterte Eigengewächs Čović, dann sorgte Klinsmann zwar für Schlagzeilen, doch am Ende hinterließ der große Blonde mit der noch größeren Wankelmütigkeit einen emotionalen Scherbenhaufen, der Michael Preetz Albträume bescherte. Nuri hätte danach die Berliner wahrscheinlich auch über dem Strich gehalten, doch Corona verlangte eine fußballtechnische Notfallbehandlung und Dr. Bruno war zur Stelle. So schaut's aus. Bruno Labbadia ist ein Trainer alter Schule. Wenn man über 550 Ligaspiele bestritten und über 200 Ligatore geschossen hat, kann man kein junger Wilder mehr sein, wenn man Trainer wird. Aber einer, der alles gehört, gesehen und alles erlebt hat und den nach 36 Jahren im Profifußball wirklich nichts mehr schocken kann.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Am Arsch gelegt.
So schaut's aus. Labbadia tut der Hertha gut. Die Bilanz 4 Spiele, 10 Punkte. Klassenerhalt gesichert. Ibisevic wiederbelebt. Kunja weiterentwickelt. Danke Klinsi für diesen Transfer. Und Piontek zum Laufen gebracht. Tja, und jetzt könnte man tatsächlich über Europa und die nächste Saison sprechen. Big City Club oder so. Nein, war ein Witz. Aber im Ernst. Labbadia ist da, Geld ist da, vielleicht wird aus der Hertha doch noch ein richtiger Hauptstadtclub oder wenigstens ein Großstadtclub. So schaut's aus.
Markus, nennt man sowas einen Superstart? Ja, ne? Ja. Das hat er viel besser ging's ja nicht, ne?
Viel besser ging's nicht. Nee, Bruno, sensationell, freut mich extrem für ihn, weil es war doch ein bisschen schade, auch glaube ich für ihn mit Wolfsburg, wo es dann nicht mehr so mit dem Sportdirektor gepasst hat. Jetzt hoffe ich mal, dass es mit dem Sportdirektor passt.
Ja, okay, machen wir einen zweiten Versuch. Bruno, hörst du uns jetzt?
Ich höre euch. Hallo, grüße euch ins Studio.
Ja. Glückwunsch erstmal. 4 Spiele, 10 Punkte.
Dankeschön.
Ihr habt gerade noch trainiert. Warum hast du den Jungs nicht freigegeben?
Ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir wie der FC Bayern 2 Tage frei machen können. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber Spaß beiseite. Wir sind gestern noch mal voll an die Grenze gegangen. Und da war es mir lieber, dass wir heute noch mal alle hier haben und mit ihnen wirklich einen Top-Auslaufen hatten, auch jetzt zusammen gegessen haben und auch mit den Spielern, die nicht gespielt haben, ein intensives Training gemacht haben. Und dafür werden wir dann am Dienstagvormittag die Einheit weglassen. Das haben sie sich verdient, weil sie gestern wirklich auch nochmal Vollgas gegeben haben. Der Tank war total leer. Und trotzdem haben sie gestern, glaube ich, den besten Laufwert in der ganzen Saison abgeliefert. Das zeigt einfach, dass sie gestern das Spiel unbedingt gewinnen wollten.
War das das schwerste Spiel von den 4, die du bisher gemacht hast?
Ja, ich meine, für uns sind alle Spiele schwer gewesen, muss man einfach ganz klar sagen. Also wir sind total happy, dass das so gut gelaufen ist, weil einfach die Situation, die habt ihr alle auch mitbekommen, die war für die Mannschaft nicht einfach, war im Verein alles schwierig. Und mit der Corona-Pause hatten wir ja auch noch den Nachteil, dass wir die zweiwöchige Quarantäne hatten, dann eine Woche ohne Trainer gearbeitet, also insgesamt 3 Wochen weniger Training als andere Mannschaften. Und das haben wir der Mannschaft natürlich auch alles so gesagt. Und dann haben sie vom ersten Tag an eingeweiht, was wir vorhaben und was wir tun müssen, damit wir eine Chance haben, einen guten Start zu haben. Und der Start, der war unfassbar wichtig. Also diese 10 Punkte, wenn man sich die anguckt, wenn wir alleine nur die Hälfte geholt hätten, wäre schon eigentlich ein Erfolg gewesen und trotzdem schwierig gewesen. Und die 10 Punkte sind sensationell jetzt in der Phase. Die haben wir gebraucht, wenn man die Liga sich anschaut.
Du hast gerade die Corona-Pause angesprochen und hast gesagt, es war sehr, sehr schwierig. Was für Maßnahmen konntest du denn überhaupt ergreifen?
Ja, erstmal war das ja für uns ein komplettes Neuland, ne? Das muss man klar sagen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ich zu einer Mannschaft komme und habe 4 Wochen lang kein Teamtraining, also kein Mannschaftstraining. Was wir aber vom ersten Tag an gemacht haben, war einfach Ausschnitte aus unserem Fußball, den wir spielen wollen, gegen den Ball, mit dem Ball, dass wir den einfach runtergebrochen haben auf 8 Spieler. Wir haben ja teilweise also nicht mal mit dem Torwart arbeiten dürfen, weil wir nur 8 Spieler benutzen oder im Training haben durften. Und trotzdem haben wir Torschuss, Abschlüsse, Positionsspiel gemacht und haben uns halt immer wieder was einfallen lassen, wie wir das imitieren können, aber selbst gegen den Ball. Also eine große Schwierigkeit in unserer Mannschaft war sicherlich das Umschaltspiel nach verlorenen Bällen. Und das ist natürlich schwierig, wenn du kein Mannschaftstraining machen kannst. Wie imitierst du das? Und da haben wir uns immer wieder was einfallen lassen, dass wir die Zeit nicht nur abgesessen haben und nicht nur im konditionellen Teilen zu arbeiten, sondern vor allen Dingen an Inhalten zu arbeiten. Und das hat die Mannschaft wirklich super mitgemacht.
Ja. Ich frag dich gleich.
Hat Spaß gemacht für uns, muss ich ehrlich sagen.
Okay. Ja, Spaß gemacht hat es früher auch auf dem Feld. Ne? Wir haben eine schöne Szene rausgesucht. Mario konnte sich nicht so ganz dran erinnern. Deswegen wollen wir die nochmal einspielen. Ihr beide zusammen in Bremen damals. 96.
Ja.
96, hier, der lange Ball von. Ja, das war der lange Ball. Behaupten wir zumindest. Mario, sag was, komm. Oder Bruno, sag du was, ja.
Ja, Bruno, weißt du musste noch? Ja, wenn ich Bälle gespielt habe, musste ja die Stürmer mussten ja nie viel bewegen. Da kam ja maßgeschneidert.
Ja.
Bruno hat den perfekt angenommen. Hier ein bisschen Glück gehabt, aber so wie wir Bruno ja kennen, ne, im Strafraum ist er natürlich immer brandgefährlich gewesen. Und deswegen, gemacht, er ist ein geiler Typ, ne?
mein Gott.
Da habe ich nur Haare gehabt.
Konntest du die Szene sehen? Bruno, konntest du sie sehen?
Ja, ne? Ich habe sie gesehen, ja. Ich habe sie gesehen.
Ja, wunderbar. Das
ist lange, lange her.
Ja,
aber gut, Mario konnte, die Pässe konnte Mario spielen. Aber das ist definitiv.
Bruno, war eine der wichtigsten Entscheidungen vielleicht jetzt auch wieder, ich sag's mal, ja, auf Routine zu setzen?
Nee. Also das war ja auch die Schwierigkeit bei dem ganzen Training. Also erstens mal muss man sich mal die ganze Saison von Hertha anschauen. Gab keine stabilisierte Mannschaft und zwar das, dass man immer Innenverteidiger, Sechser permanent wechseln musste. Man hat, ich glaube, nicht einmal mit der gleichen Mannschaft gespielt. Und jetzt kamen wir und haben natürlich den Blick von außen gehabt, aber ist es trotzdem mal was anderes, wenn du dann innen bist. Und die Problematik war dann auch die, dass wir im Grunde 4 Wochen, was ich schon sagte, ohne Mannschaftstraining. Und eine Woche vor Saisonstart haben wir erst unser erstes Mannschaftstraining gehabt. Und unser Plan, kann ich sagen, war so ein Stück anders. Ne? Also sprich vom System hatten wir was anderes vor, haben aber dann schon nach dem ersten Training, Mannschaftstraining, gemerkt, das wird nicht funktionieren und haben sofort umgeswitcht, weil wir in so einer Phase musst du der Mannschaft Sicherheit geben. Da ist es nicht wichtig, was wir wollen, sondern was kann die Mannschaft. Und genauso war es auch bei der Spielerauswahl. Wir konnten aufgrund des Nicht-Mannschaftstrainings Dinge ja noch gar nicht sehen und haben dann, wie gesagt, eine Woche davor dieses interne Spiel im Stadion gehabt. Und da haben sich dann schon Sachen rauskristallisiert. Und nehmen wir mal, wenn man jetzt aufs Alter umgeht, Vedo Ibisevic. Das war zum Beispiel in den ersten 3 Wochen, war er überhaupt nicht in der Verfassung. Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass er im ersten Bundesligaspiel dabei sein wird. Ja, aber er hat dann in den nächsten 2-3 Wochen einfach in jedem Training gezeigt, pass auf, ich bin der Führer da vorne, ich ziehe die Leute mit und weiß, wie es geht. Und für uns war nur entscheidend, und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, egal ob ein Vertrag ausläuft oder ob einer noch 5 Jahre hat, ob einer teuer war, ob einer jung ist oder alt, zählt nur, was ist das Beste für die Mannschaft. Und deswegen haben wir zum Glück, muss man sagen, die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber das weiß man auch immer erst im Nachhinein, machen wir uns nichts vor.
Und Marcel Ibišević, gutes Beispiel, ne? Den ja. so flott so
ja,
bekommen.
Nicht nur auf dem Platz, dass er die Tore macht, ja. sondern du brauchst ja dann, ein Trainer braucht ja dann auch ein Gebilde, eine Mannschaft, die auch aus sich heraus Strukturen hat. Also wenn er nur immer anordnet, das und das will ich haben, das will ich haben. Eine Mannschaft muss das ausleben. Und Ibišević ist also ja kein unkomplizierter Typ. Aber wenn der sagt, ich mache da mit, mir macht das Spaß und ich will noch mal. Und die Mannschaft folgt ihm.
Ja, wir schauen mal aufs Spiel gleich, Bruno. Machen nur einen Spot, dann sind wir wieder da. 23. Minute gestern im Berlin Olympiastadion. Die Führung für die Hertha gegen den FC Augsburg. Markus, es ist schön, dass man alles hört. Ne? Und dann nicht so schlecht, ne?
Absolut. Ich finde, Bruno hat zwei elementar wichtige Dinge gesagt. Er hat der Mannschaft nicht irgendwas aufgedrängt, was er jetzt gerne sehen wollen würde, sondern das, was die Mannschaft im Moment gerade dabei ist, umzusetzen. Ja, das ist, denke ich, war ein super Schachzug von ihm. Und dann brauchst du natürlich auch das Quäntchen Glück. Das hat er eben auch richtig gesagt. Man ist erst im Nachhinein ein bisschen gescheiter wie davor. Er hat auf das richtige Personal, weder die Ibišević als Beispiel, der weiß, wo das Tor steht. Nur er hatte nicht mehr die große Rolle gespielt unter Jürgen Klinsmann, unter Alexander Nuri. Er hat ihm wieder dieses Vertrauen gegeben und er zahlt zurück mit Toren oder dann eben bis zur 60., 70. Minute, dann wird er normalerweise rausgenommen. Bis dahin gibt er Vollgas und dann kommt das Selbstvertrauen auf einmal wieder zurück. Ja? Und das erste Tor zum Beispiel, das war sensationell. Ich weiß nicht, ob er das vor 3 Wochen gemacht hätte. Wenn es natürlich dann läuft, dann hast du dieses Selbstverständnis, dann hast du diese Technik, dann machst du eben so ein Tor.
Aber insgesamt, Bruno, wirkt die Mannschaft ja auch sehr stabil. Oder täuscht das? Nee.
Jetzt in der Phase müssen wir das klar sagen, aber das war natürlich alles andere als stabil, als wir gekommen sind. Das liegt ja auf der Hand. Wir sind das vierte Trainerteam, was vor denen stand. Ich habe ihnen auch gesagt, Jungs, ich weiß, wie ihr euch jetzt fühlt. Da steht, ich habe es jetzt mal salopp gesagt, der vierte Clown vor euch und erzählt euch irgendwas. Wir haben versucht, vom ersten Tag an wirklich der Mannschaft einen klaren Plan mitzugeben und Markus hat es ja eben gesagt gehabt, das eine war das System, wo ich einfach gesagt habe, ich muss gucken, was können sie. Ne? Und da hatten wir einfach, das System, haben wir gemerkt, passt am besten zu ihnen. Das andere war aber ihnen einen Plan mitzugeben, wie wollen wir Fußball spielen. Und da hat die Mannschaft so ein bisschen danach gelächzt, muss man sagen. Das hat man richtig gespürt und haben einfach auch richtig Lust gehabt, das umzusetzen. Und da gilt natürlich nicht, das nicht nur im Training zu machen, sondern wir haben auch viel mit Videoanalysen gearbeitet. Und auch da merkt man einfach, dass sie extrem bereit waren, auch wenn es die x-te Videoanalyse war, weiterzugehen. Weil Fußball ist Detailarbeit. Und ich glaube, was das Überraschendste für uns ist, das sage ich auch ganz offen, ist, dass wir es in der kurzen Phase jetzt so hinbekommen haben, dass wir nicht nur die Ergebnisse, die extrem elementar wichtig waren für uns, sondern dass wir einfach dazu noch einen guten Fußball gespielt haben. Das treibt mich natürlich persönlich als Trainer am meisten an, weil ich einfach Lust habe auf guten Fußball. Aber das war nicht zu erwarten und das hat die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
Ich würde den Bruno gerne fragen, deine doch geerdete Herangehensweise im Gegensatz zu deinem Vorgänger und deinen Vorgängern war, glaube ich, auch mitentscheidend. Ne? Es gab keine Fantastereien, Big City Club und so weiter, sondern es wurde quasi Basisarbeit vollführt durch deine Person und dein Trainerteam.
Ja, aber ich finde, also unabhängig mal davon, welche Ziele man hat, eine Basisarbeit gehört jeden Tag dazu. Also ich glaube, viele verkennen, dass die Trainerarbeit mehr ist als nur die Arbeit auf dem Platz. Das sind also ich finde, das ist auch das Spannende am Trainerberuf geworden. Ich hätte nie in meinem Leben als Spieler gedacht, dass es so große Inhalte hat und so vielseitig ist. Und du triffst jeden Tag neue Entscheidungen und wenn du nur eine Entscheidung leicht nimmst und dir keine Gedanken drüber machst, kann dich das in 2-3 Monaten einholen. Also deswegen glaube ich einfach extrem daran, dass das Fußball Detailarbeit ist. Das heißt aber nicht, dass man nicht große Ziele haben kann, aber ich bin ja ehrlich, ich habe jetzt noch nie gesehen, dass man erstmal viel reden muss und ohne Arbeit wird es nicht funktionieren. Also ich bin ein Freund davon, erstmal zu sagen, lass uns gut arbeiten, weil ohne Arbeit wirst du nicht weiterkommen. Und Arbeit ist immer so ein bisschen befleckt im Fußball mit, oh, das ist nichts Besonderes. Aber ich finde, Arbeit kann auch total Spaß machen. Und ich spüre das gerade bei der Truppe. Ich bin eben gerade hier rübergegangen und habe zu meinem Trainerteam gesagt, wenn ich jetzt gerade in den Kraftraum geguckt habe, da waren noch, glaube ich, 10 Spieler gerade im Kraftraum. Das am Sonntag nach dem Auslaufen. Das finde ich zum Beispiel etwas, was mir schon mal gefällt. Das einfach, ich möchte eine Entwicklung sehen. Ich möchte einfach, dass wir einen Geist in dieser Mannschaft haben. Und das hat, das ist jetzt wirklich relativ schnell, hat es funktioniert. Und ich sage auch ganz offen, das ist für mich mittlerweile extrem wichtig geworden. Ich habe einfach keine Lust mehr, mit Leuten zu arbeiten, die keinen Bock haben auf Fußball. Das sage ich jetzt wirklich immer mehr. Sondern ich will einfach Leute haben, die Lust haben, diese Passion auch mittragen und die das auch jeden Tag wollen, weiterkommen wollen. Das ist das, was wir leben wollen. Und es ist schön, wenn die Spieler es annehmen. Und wer das nicht annehmen möchte, dann sage ich ganz offen, der soll nach Hause gehen. Ja.
Mario hat gerade gesagt, er war übrigens in seiner Karriere vor dem Training und nach dem Training jedes Mal im Kraftraum, wie man immer noch sieht. Marcel, genau. Du wolltest auch was fragen.
Bruno, aber du weißt, Berlin ist...
Das stimmt. Das stimmt, aber neben dem Kraftraum, da war auch so ein kleiner Aufenthaltsraum immer wieder, wo bestimmte Dinge waren. Und ich glaube, das war der Grund, warum Mario dort war.
Bruno, der, wo es braucht, muss in der Kraftraum. Ich habe das nie gebraucht.
Marcel, Bruno, nur, du weißt, Berlin ist eine besondere Stadt, dann die neue Struktur mit dem Investor, es regnet Manna, so kommt es außen viel an, jetzt unendliche Geldmittel, ihr könnt euch alles zusammenbasteln, Big City Club, es sind ja alle Worte gefallen und die sind ja ausreichend auch durch den Kakao gezogen worden. Kannst du bei der Formulierung der Ziele und bei der klaren Sicht auf den Weg, den es dazu brauchen wird, um irgendwann mal ganz hohe Ziele anzugreifen, kannst du da mitreden, darfst du das mitformulieren?
Also, es wäre ja traurig, wenn der Trainer da nicht mitreden kann. Also vielleicht, dass wir mal was richtigstellen. Also eins ist klar, das kann ich wirklich von mir behaupten, die größten Ziele, die stecken in mir selber drin. Ja. Also, da braucht, und das ist für mich auch 0,0 Druck, ja, weil ich die für mich den größten Antrieb habe, mit dem Verein nach vorne zu kommen. Ich kann aber heute noch nicht sagen, wie schnell und wie weit wir da kommen werden. Und mal zum Geld. Ich finde es ja immer super interessant, wenn man das jetzt mal vergleicht. Natürlich ist das viel Geld. Aber wenn man mal jetzt über die bestimmte Vereine, Premier League, da kriegt jeder Aufsteiger das Geld, was wir jetzt gerade bekommen haben, nur als Basis. Also ich finde, man muss es in Relation setzen. Und entscheidend wird sowieso sein, was machen wir mit dem Geld. Ja, und vielleicht mal auch, gilt auch nicht immer nur, neue Spieler zu holen. Die brauchen wir, definitiv. Aber ich finde, wir müssen auch über die Spieler reden, die da sind. Die müssen besser werden. Die müssen wir entwickeln und die müssen sich auch fortbilden. Also die müssen weiterkommen, sonst werden wir auch nicht besser. Also das wird ein Gemisch sein. Und ich glaube, das größte Ziel wird jetzt sein, und das sage ich ganz offen, Marcel, das war für mich jetzt erstmal in der Liga zu bleiben. Ich habe da einen wahnsinnigen Respekt davor gehabt. Ich glaube, das sieht man von außen nicht, aber wenn man sich das mal in Ruhe angeguckt hat, in welcher Struktur der Club, aber vor allen Dingen die Mannschaft war, dann habe ich wirklich eine große Demut und bin froh, dass wir heute die 10 Punkte haben. Das ist der erste Punkt, der mal gezählt hat. Und jetzt werden wir gucken, wie wir in der Saison das weitermachen, weil das ist für mich auch schon die Vorbereitung für die neue Saison. Deswegen bin ich auch jetzt früher eingestiegen, als ich wollte. Und der nächste Schritt wird sein, einfach zu den Spielern, die wir jetzt da haben, die richtigen Spieler auszusuchen. Da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um Namen, sondern nur, wer sind die richtigen Spieler, die wir heute hier haben und wer passt zu den Spielern, die wir da haben. Und da muss jede Entscheidung wohl überlegt sein, weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir heute einen Spieler holen, der unabhängig, was er an Geld kostet, der wird ja einen Vertrag bekommen zwischen 3 und 4 Jahren im Schnitt. Das heißt, das wird ja auch alles beeinflussen, was in den nächsten 3 bis 4 Jahren passieren wird bei Hertha. Und deswegen müssen wir da einfach top sein. Und na klar geht es hauptsächlich über den Tisch von Michael Preetz und von mir. Sonst wird da kein anderer groß mitreden. Und da müssen wir einfach sehr, sehr fleißig sein, müssen gutes Händchen haben. Ja, und wenn wir das machen, dann ist mir nicht bange. Also ich habe da total Lust.
Ziel ist Europa. Bruno, wie siehst du den Kader denn, den aktuellen Kader?
Also Ziel ist jetzt, das habe ich eben gerade gesagt gehabt, erstmal, dass wir in der Liga bleiben.
Das ist immer wichtig.
Ja, man sollte nie den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt machen.
Oh,
das
warte
andere
mal.
Ist, wir werden sehen. Ich zahle.
Du zahlst, du bist weit weg.
Ich schicke dich rüber.
Alles gut, ja.
Ich schicke dich rüber. Denk dran.
Ja.
Okay. Thomas, gebe ich dir das nächste Mal.
Ja, ist alles gut.
Eingeladen.
Darfst trotzdem die Frage noch bitte beantworten?
Nein, ist doch klar. Also ich meine, ich bin mit meinem letzten Club aus der Relegation in die Europa League gegangen. Ja. Natürlich haben wir da Ziele, aber wir wissen doch auch, dass neben uns 10 andere Vereine dahin wollen. Wir haben überhaupt kein Problem, wirklich auch uns selbst unter Druck zu setzen, zu sagen, wir wollen irgendwo hin. Aber nochmal, was sollen wir jetzt den Mund groß aufmachen? Wir müssen erstmal arbeiten. Wir haben jetzt erstmal ein kleines Ziel, wo wir immer näher kommen, dass wir die Liga halten. Alles andere kommt dann und dann werden wir weitersehen. Aber klar ist, wir wollen nach oben. Überhaupt keine Frage.
Markus, wir schauen mal auf die Tabelle. Sag du mal, ob sie das noch schaffen oder nicht. Ne?
Nein, Bruno hat es perfekt
guck mal,
gesagt.
9, ja. Einstellig, 4 Punkte.
4 Punkte.
Es ist eine, bis zum 7.6.
Aber es ist mir völlig klar, dass Bruno natürlich erst mal, als er anfing, ganz andere Themen hatte wie jetzt nach vorne. Das ist eine schöne Aufgabe jetzt. Jetzt hast du dich aus dem Gröbsten hast du dich befreien können.
Oder,
bist, ja. Aber man muss immer aufpassen, noch nicht hundertprozentig gesichert, aber es sieht sehr gut aus. Und jetzt kannst du ja den nächsten Ziel ansetzen. Aber wichtig war, eben da wieder die Ruhe reinzubekommen, die Besonnenheit, was Bruno ja sensationell gut ausstrahlt, Realismus, weil das sind einfach wahnsinnig viele Mannschaften, die darum kämpfen. Sie sind jetzt eine davon. Erstmal Kompliment, dass er aus dieser schwierigen Situation so rausgekommen ist.
Oder wir sprechen gleich nochmal weiter. Bleib bitte noch da. Beim Gewinnspiel musst du jetzt ja nicht mitmachen. Ihr habt ja einen Investor, also unsere Zuschauer können trotzdem 100.000 Euro gewinnen. Ja. Hi, ihr von Adel und Bent. Wir sind wieder zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Das Ganze live beim Check24 Doppelpass. Wir schauen jetzt mal auf die, wir haben sie liebevoll genannt, die Bruno-Tabelle.
Ja.
Ja, Markus, guck mal.
Ja, sensationell.
Ja? Bruno Labbadia-Tabelle, Wahnsinn. Ja?
Nee, freut mich für ihn. Hat, wie gesagt, in Wolfsburg schon einen exzellenten Job gemacht. Und jetzt eben, was Bruno eben auch gesagt hat, was mir jetzt eben an der ganzen Geschichte gefällt, sie spielen mit einem richtig guten Fußball.
Ja.
Das war doch mal zeitweise etwas schwieriger anzuschauen. Und das hat der Bruno wirklich super hinbekommen.
Wir nehmen Bruno natürlich wieder dazu. Bruno, am Anfang war es ja, na, holprig vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen schwierig auch. Ne? Dann gab es erstmal die Geschichte mit Kalou. Dann gab es im ersten Spiel diesen Jubel, der nicht so ganz gut ankam. Was waren da deine Gedanken?
Oh, naja, also, dass es nicht leicht wird, das war mir klar. Und ich kenne das. In so einer Situation passieren immer wieder Dinge, mit denen man nicht rechnet. Kalou war natürlich sehr, sehr schade, weil er sich bis dahin wirklich tadellos als Person präsentiert hat und mir wirklich als Typ auch gefallen hat. Und schade, dass es so gelaufen ist, weil er wirklich eine schöne Karriere bis jetzt hier hatte und wirklich auch ein guter Typ ist. Aber das war ein Fehler und da war es klar, dass wir sofort darauf reagieren müssen. Und da hat der Verein und wir alle zusammen ein klares Statement abgegeben und das sofort korrigiert. Das andere mit dem Jubel, da bin ich ganz offen, da habe ich sowieso meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich weiß, klar, erstens war es nur eine Empfehlung, das ist mir ganz, ganz wichtig, ja. Es war keine Vorgabe, es war eine Empfehlung. Zweite Sache ist, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir da ist, wo wir sind, wenn ich da keine Emotionen schüre, dann wird es schwierig, dass wir in der Liga bleiben und das ist nämlich das Allerwichtigste. Und dann ist die dritte Sache, ich bin kein Freund davon, den Spielern vorher zu sagen, hier, denkt euch irgendwas aus mit Jubel, weil Fußball ist pur, Fußball ist Leidenschaft. Ja. Ich weiß, Das haben wir dann auch gesprochen und haben das auch versucht zu regeln. Aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war es auch nicht normal, dass wir in einem Spiel drei Tore schießen. Ne? Und da war einfach die Freude so groß. Aber dass sich das ein bisschen auf uns fixiert hat, lag einfach aus der Vergangenheit. Und damit müssen wir leben. Deswegen sage ich ja, wir müssen einfach mehr die Leistung zeigen und weniger reden. Und dann ist es einfacher für uns.
Bruno, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, gibt es eine Chance für Kalou nochmal zurückzukommen?
Nee, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber es ist ganz wichtig, was du sagst. Pass auf, wir haben mit Salomon auch danach gesprochen. Ich persönlich auch nochmal ganz alleine, weil ich ihm gesagt habe, du, Salomon, es tut mir sehr leid. Aber Fakt ist, du hast etwas gemacht, was ja mal ein Tabubruch ist. Mal unabhängig, ob es die Öffentlichkeit gesehen hat. Aber es ist einfach das, dass man einfach, die Kabine ist unser Wohnzimmer. Und da kannst du nicht Dinge rausgeben. Das meine ich aber allgemein. Und deswegen haben wir klar gesagt gehabt, dass er da raus ist. Gleichzeitig kann ich aber sagen, habe ich der Mannschaft auch gesagt, dass ich mir wünsche, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dass sie dann wirklich ihn einladen und mit ihm einfach einen super Abschied feiern. Weil wir wollen ihm auch einen gebührenden Abschied geben, auch wenn er jetzt mal einen Fehler gemacht hat. Er ist ein Mensch, hat einen Fehler gemacht, der war nicht schön für uns, auch nicht für ihn. Das Ding ist abgehakt, aber es ist wichtig in unserer Struktur, wo wir waren, zu sagen, wir müssen eine klare Linie fahren, weil ansonsten funktioniert es auch nicht. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, war, dieser Mannschaft auch einen klaren Rahmen zu geben. Damit meine ich sie gar nicht so nur einzuengen, aber ich habe meine Erfahrung gesammelt, dass eine Mannschaft entweder von einem Trainer oder vom Verein einen Rahmen braucht, in dem sie sich bewegen darf. Ja, und wo sie sich auch wohlfühlt in diesem Rahmen. Und gerade wenn eine Mannschaft so im Schlamassel steckt, wie Hertha das gehabt hat, spüre ich das umso mehr. Und deswegen war da natürlich auch wichtig, diesen Rahmen beim Verstoß auch einzuhalten. Und auch wenn es selbst menschlich mehr wehtut, mussten wir da klar sein. Und das sind wir geblieben. Aber wir trennen es vom Menschen her.
Okay. Rüdiger, man genau das richtig, was Bruno gerade anspricht, dass man eine klare Linie im Verein dann auch hat?
Ja, das ist wichtig. Das sind immer dieselben Stichworte. Ich muss sie jetzt nennen, auch ohne zu bezahlen, weil es ist einfach so, man braucht eben Kontinuität und man braucht eben am Ende eine Durchgängigkeit von Ideen und auch von Zielsetzungen. Und wenn das so der Fall ist, dann hat man eine gute Voraussetzung, auch letztlich erfolgreich Fußball zu spielen. Das sehe ich genauso.
Bruno, wir haben eben auch noch mal den Investor schon angesprochen. Wie groß ist denn sein Mitspracherecht?
Also es ist natürlich so, dass er eine wichtige Person geworden ist. Und wir sind ja auch dankbar, dass wir so einen Menschen mit dabei haben. Fakt ist, dass der Verein mit ihm eine klare Absprache hat. Und das rein Sportliche, das da natürlich überhaupt kein Einfluss ist, sondern er natürlich mit gewissen anderen Dingen. Er hat ja jetzt auch einen Aufsichtsrat, einen neuen, oder zwei Leute mit einberufen. Wo ich sage, das verstehe ich sogar als Investor, der nicht aus dem Fußball kommt, dass er sich Fachleute holt. Er hat mit Marc Kosige jemanden geholt, wo ich glaube, wenn er es richtig macht, dass er beiden Seiten helfen kann. A, dem Investor einfach wirklich gute Hinweise geben muss, wie die Zusammenarbeit mit dem Verein läuft, weil Marc beide Seiten kennt. Und mit Jens haben wir einen Typen dazu bekommen, dass es in Ordnung ist. Man muss aber dazu sagen, dass der Aufsichtsrat, wenn man sich die Satzung bei uns immer anschaut, die ist ja auch bei uns öffentlich, dass er in erster Linie den Wirtschaftsprüfer bestellt und dann auch den Jahresabschluss verabschiedet. Also nur, dass er das einfach mal einordnen kann. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen. Also das ist schon sehr, sehr getrennt. Und ich glaube, es ist der entscheidende Punkt, Markus hat es vorhin mal erwähnt gehabt, für mich sind die handelnden Personen. Und in erster Linie ist es Michael Breetz und Herr Gegenbauer als Präsident. Ich glaube, wir müssen da eine totale Einheit sein. Davon bin ich total überzeugt. Wir müssen eine Linie gehen, ohne dass wir immer gleicher Meinung sein müssen. Aber wenn wir nach außen treten. Ich habe ein gutes Gefühl bei den Menschen. Das ist mir wichtig, dass das gute Menschen sind. Und ich glaube, wenn wir da einfach gut zusammenstehen, dann ist das schon mal eine Möglichkeit, ein Stück nach vorne zu kommen.
Bruno, dann sage ich herzlichen Dank. Du hast ja unsere Aktion gesehen. Guck mal, wir haben dich auch hier.
Ui, ui, ui.
Ich hoffe, dass wir dich bald live mal wieder hier sehen. Ja? Bist herzlich eingeladen. Weiterhin alles Gute. Liebe Grüße nach Berlin.
Danke euch.
So, halt.
Ein schönes Pfingsten. Bis dann. Ja? Bis dann.
Ja. Tschüss.
Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Markus, halt mal für mich kurz hier den Bruno. Mach mal den. Du als ehemaliger Berliner darfst das ja auch, ne?
Ja, und vor allem habe ich mit Bruno ja noch zusammengespielt, also ich darf's.
Ach, du auch, siehst du, die Szene haben wir noch, glaube ich, noch nicht gefunden, müssen wir mal gucken. So, jetzt machen wir weiter. Also, mit Thomas Röttgermann, er macht sich Sorgen im Profifußball. Er hält das ganze System für komplett überhitzt. Und die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Vereine viel zu schnell in eine gefährliche finanzielle Schieflage geraten. Sie sagen ganz klar, es muss sich etwas ändern, unter anderem bei den Gehältern der Spieler.
Thomas Röttgermann schlägt Alarm. Nicht, weil Fortuna Düsseldorf mitten im Abstiegskampf steckt, sondern weil der Profifußball am Scheideweg steht. Die hektische Jagd nach immer mehr Geld, immer teureren Transfers und immer höheren Gehältern führt für Röttgermann unweigerlich zum Kollaps des Systems. Man befindet sich in einem immerwährenden Rattenrennen. Hauptärgernis: die explodierenden Gehälter. Viele Clubs verbrennen hier fast die Hälfte ihres Gesamtumsatzes. Corona hat das Problem schonungslos aufgedeckt, bietet jetzt aber auch eine Chance.
Ich glaube, du kannst es am besten in der Krise verändern, weil da in der Krise sind die Nöte groß, da ist die Veränderungsbereitschaft am größten. Natürlich musst du erstmal retten.
Nie war die Zeit für Reformen so günstig wie jetzt. Thomas Röttgermann weiß von früher, dass auch gut betuchte Clubs Probleme mit dem Etat haben. Seine klare Forderung: Gehaltsobergrenze, Salary Cap.
Salary Cap, ich bin dafür, ja.
Die Vorteile: Entlastung der Clubs und Besänftigung der Fans, die das Geprotze im Profifußball zunehmend nervt. Reines Wunschdenken, oder? Lässt sich das Rattenrennen wirklich stoppen, Herr Röttgermann?
Wir stellen immer direkte Fragen an die Gäste. Merke. Rattenrennen müssen wir vielleicht erstmal erklären. Das ist ein Begriff aus der Wirtschaft, ne?
Ja, ja, dass man am Ende, dass am Ende ein Rennen gibt, wo es am Ende keinen Gewinner gibt. Ja, das ist auch in der Tat so. Und wir haben ja in dieser Krise gemerkt, dass wenn man einen Monat nicht Fußball spielt und die Kosten weiterlaufen, ist das von kaum einem Verein zu stemmen. Warum nicht? Weil die Vereine eben es nicht gelernt haben, Rücklagen zu bilden. Weil es immer so ist, wenn man mal Geld hat, dann gibt man es sofort wieder für Spiele aus. Und zwar bis auf den letzten Cent sozusagen und oft auch noch darüber hinaus. Und das ist auch notwendig, ja, weil alle anderen es eben auch tun. Und das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern das ist eben ein europäisches Problem, was mich übrigens eher zuversichtlich macht. Natürlich ist es so, dass die Liga, die gerade einen sehr guten Fernsehvertrag abgeschlossen hat und nochmal eine halbe Milliarde mehr bekommt, das natürlich auch wieder investiert, um wieder gegenüber den anderen Ligen in einen Vorteil zu kommen. Und am meisten tut mir fast, vor allem wie Bayern München, dass man so sagen muss, ich auch nicht gedacht, aber ja, die müssten sozusagen für zwei Situationen sich rüsten, für die Bundesliga, und sie müssen natürlich auch immer einen Kader haben, der sie in die Lage versetzt, international zu spielen. Also sie müssen das Rattenrennen immer mitmachen. Das heißt, wenn man eine Lösung hat, dass man sich auf der einen Seite die Verteilung der Fernsehgelder anschaut und auf der anderen Seite die Ausgabepolitik anschaut, dann geht das nur als eine europäische Lösung.
Okay.
Und dann ist das Rattenrennen auch zu stoppen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ich glaube, das ist alternativlos. Ich glaube, dass wir wirklich so eine Situation haben. Wir erkennen alle, dass es eine Schere ist, die immer weiter auseinandergeht, die auch immer weiter auseinandergehen wird. Und wir verlieren auf dem Weg alle Menschen, die mit Fußball was anfangen können, weil wir dann immer sagen, es ist eine Industrie, man muss die wirtschaftlichen Komponenten behalten. Und je mehr wir das machen, desto weniger Bodenhaftung haben wir. Und mit einer gewissen Zeitverzögerung werden wir damit auch die Menschen verlieren. Und deswegen ist das eine extrem egoistische Sichtweise, die ich vertrete, nämlich um selber wieder in einen vernünftigen sportlichen Modus zu kommen, müssen wir die Prinzipien hinterfragen, nach denen wir bisher...
Ist das nicht so romantisch und nicht realistisch?
Ich weiß nicht, ob das romantisch ist. Es gibt ja andere Ligen, die das vormachen, ja, wo es so ist, dass man einfach nur sagt, okay, es könnte auch ausreichen, wenn ein Spieler 6 Millionen Euro verdient. Ja,
Wo ist das?
Ist in den USA beispielsweise so. In den Ligen gibt es Systeme, die dafür sorgen, dass es eine gewisse Chancengleichheit gibt. Und wenn ich vorhin
Sie sind sicher, dass es nicht umgangen wird?
Natürlich wird es immer Versuche geben, das zu umgehen. Ja, fahre auch manchmal 15 Stundenkilometer zu schnell, aber sage deswegen nicht, dass es keine Verkehrsregeln mehr geben darf. Ja, und deswegen,
Sie sind das, okay.
Ja, ich bin der eine, der das macht. Ja, das ist so. Aber es ist, was ich vorhin gesagt habe, das ist natürlich eine reine wirtschaftliche Betrachtung. Aber sie zementiert im Moment das sportliche Geschehen. 1000% mehr, die der Erste gegenüber dem Letzten hat. Und wenn ich mir das in den amerikanischen Ligen anschaue, dann ist es vielleicht 30% mehr oder 40% mehr. Das kann ich durch gute Arbeit kompensieren. Hm.
Gehaltsober- und Untergrenze. Wäre schön, ne? Oder? Oder nicht schön? Geht nicht?
Sie führen das amerikanische System an. Das amerikanische System ist ein Closed Shop. Das ist eine Vereinigung von Wirtschaftsunternehmen aus der Unterhaltungsindustrie, die sich einen Rahmen geschaffen haben. Da gibt es keinen Aufstieg.
Damit nichts zu tun. Hat nichts mit Obergrenze von Geld.
Doch, weil hier sind sich alle einig in diesem geschlossenen System, weil sie nach völlig anderen Regeln das Ganze durchführen. Und da kommen die Leute im Übrigen. Also dass man nur die Leute verliert immer, das ist ein Totschlagargument. So ein bisschen kann man für guten, hochrangigen Sport wird es immer ein Publikum geben. Ein anderes, als das jetzt möglicherweise da ist. Diesen Paradigmenwechsel wird es ganz sicher geben. Nur wenn Sie ein Salary Cap haben wollen, eine Gehaltsobergrenze, müssen sich alle einig sein. Und wie Sie selber sagen, nicht nur in deutschen Landen, sondern da müssen Sie bei Manchester City und in Paris müssen Sie den Kataris sagen, Leute, das können wir uns alle nicht mehr leisten. Darauf sagen die, Herr Redkerban, was können wir uns nicht leisten? Wenn Sie noch ein falsches Wort sagen, kaufen wir Sie auch noch. Also das ist.
Also wir sind ein eingetragener Verein, wir sind nicht zu kaufen. Also
eingetragener Verein, das ist das Nächste. Sie dürfen gar keine Rücklagen bilden, soweit ich das Vereinsrecht kenne.
Ja, oder? Das ist richtig, aber wir können trotzdem Eigenkapital sammeln, das dürfen auch Vereine, das ist vielleicht nicht der Punkt. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Wir sind kein System, das geschlossen ist, wo es einen automatischen Einigungszwang gibt sozusagen. Ja. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass wir gerade in dieser Krise, wo jeder diese Situation hat meistern müssen, eine Situation haben, wo man mal einen Moment innehält und sagt, okay, geht das in die richtige Richtung? Und selbst wenn man sagt, ja, die Investoren in England können sich das alles leisten und die Kataris können sich das auch leisten, sie würden aber doch lieber gerne weniger Geld ausgeben mit dem Ergebnis desselben Erfolges. Ja, deswegen glaube ich, ist es am Ende, ist das ein Totschlagargument, zu sagen, ja, nee, wird das am Ende keine Mehrheit finden oder es wird Menschen geben, die da ausbüchsen. Natürlich wird es das geben. Auch beim Financial Fair Play wird ausgebüxt. Trotzdem ist das eine sinnvolle Regelung. Und ich glaube, dass das wirklich so ein typisches Verhalten ist. Wir sehen eigentlich, es kann nicht so weitergehen, aber wir genießen mal die Zeit, bis es vollends zu Ende ist. Und deswegen, glaube ich, wäre das der falsche Weg. Vielleicht ein Hinweis noch auf Publikum oder auf Anhänger. Wir wollen gar keine anderen Anhänger haben. Weil am Ende ist es so, dass die emotionale Beziehung zwischen den Fans und den Clubs die Clubs stark macht und auch eigentlich die Bindungskraft entwickelt. Und nur Publikum zu haben, das einfach nur ein schönes Spiel sehen, im Grunde gleich, wer da gegeneinander spielt, wird am Ende eher nicht zu so einer Bindung führen.
Hatten Sie Gelegenheit, in diese Netflix-Serie über die Chicago Bulls und Michael Jordan mal reinzuschauen? Ja. Das ist der kapitalistischste Club der Welt mit einem Überspieler, der Geld verdient hat, das ist alles gar nicht mehr darzustellen. Ja. Ganz Chicago steht auf den Beinen, wenn die wieder Meister wurden. Also diese Bindung gibt es sehr wohl auch in diesem System. Ich sage doch nicht, dass das besser ist. Aber die sind doch reglementiert.
Dann soll ich, wenn ich als Obergrenze sage, meine ich ja nicht, dass es keinen einzigen Spieler geben darf, der mehr Geld verdient. Wenn ein Verein sagt, für drei Spieler mache ich dann eine Ausnahme, bleibe aber im Gesamtsystem, soll das doch erlaubt sein. Es geht ja nicht um einen sozialistischen Ansatz. Es geht darum.
Doch, am Ende wird es so sein.
Also im kapitalistischen Land, das wir haben, in den USA, wird es durchgeführt. Und ich glaube, den Amerikanern kann man alles unterstellen, aber keinen Sozialismus.
Nein, nur die haben festgestellt, es macht keinen Sinn, wenn ich einen Club, der das gar nicht stemmen kann, mit in die Liga nehme, sondern ich nehme nur die vorher nachweisen können, die müssen sich einkaufen. Das können wir, die können da mitmachen. Ich befürchte, darauf wird es hinauslaufen. Sie sagten gerade, die Bayern müssen auch in Corona-Zeiten, die Bayern sind im Moment wahrscheinlich in Europa mit der stabilste und der gerade in Corona, in der Krise, sind die, wenn die das alles machen würden, was sie könnten, dann würden die anders einkaufen, als sie es jetzt tun.
Also
weil die Chance kommt so schnell nicht wieder. Ja. Sie werden es aber nicht machen, weil es gibt auch noch ein paar gesellschaftliche Komponenten, die sie sehr wohl, deren sie sich hoffentlich noch ein bisschen bewusst sind. Ich fürchte, sie werden das nicht zusammenbringen. Es
ist wunderbar, dass du über Bayern sprichst. Ne? Da müssen wir gleich noch über die Aussagen von Uli Hoeneß diskutieren. Drei Spiele sind heute noch am Sonntag. Ne? Und dann haben wir auch das Spiel unter anderem Paderborn gegen Borussia Dortmund. Ja. Ja, vielen Dank, Sarah Valentina. Das habe ich eben gesagt, heute sind drei Spiele, stimmt gar nicht. Montag ist noch ein Spiel, ne? Köln gegen Leipzig. Also, ne? Ich war schon wieder meiner Zeit voraus sozusagen. Dann macht Laura bitte weiter.
Ja, wir waren ja eben beim FC Bayern hängen geblieben und den Transfers, möglichen Transfers, die vielleicht jetzt im Sommer getätigt werden könnten. Uli Hoeneß hat sich dazu geäußert. Bei einem Transfer hat er sich sehr, sehr optimistisch gegeben, hat dazu nämlich Folgendes gesagt: Wenn ich daran denke, dass es uns gelungen ist, mit Manuel Neuer zu verlängern, wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle, Robert Lewandowski und hoffentlich David Alaba, Thiago und ich hoffe auch mit Leroy Sané, mit Coman und Gnabry eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt. Also den Transfer Leroy Sané, der hört sich schon fast so an, als wäre er eingetütet. Allerdings bei Kai Havertz, da wurde der Name ja auch immer wieder in Verbindung gebracht, mit dem FC Bayern München, da ist er sich nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich passieren wird. Dazu sagt er, Kai Havertz würden wir sicherlich gerne haben, aber in der jetzigen Zeit ist es so, dass man nicht ganz genau weiß, wie die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Fußballs ist. Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber derzeit, Stand heute, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, obwohl ich das gerne sehen würde. Also da merkt man eben auch, die Corona-Zeit hat eben auch Einfluss auf die Transfertätigkeiten des FC Bayern München. Womöglich, man weiß es ja noch nicht. Ne? Ja,
Markus, aber trotzdem hört sich das so an, als wenn sie sich alles leisten können, ne? Oder?
Sie haben ja das besagte Festgeldkonto. Dass der FC Bayern sich Gedanken um Kai Havertz macht, das ist ja völlig normal. Das ist ein fantastischer junger Spieler, der mit Sicherheit ja ein nächstes Step beim FC Bayern machen könnte, um nochmal in seiner Entwicklung zu wachsen. Aber es war ja vor der Corona-Krise schon Thematik, wo geht er hin, ja, für wie viel Geld. Da glaube ich, ging es um einen dreistelligen Millionenbereich. Und da, glaube ich, ist auch der FC Bayern gerade am Überlegen, können wir das in der heutigen Zeit, gerade in der jetzigen Situation, so machen.
Meinst du, es wäre immer noch so viel oder ist immer noch so viel?
Ja, ich glaube nicht, dass Leverkusen, warum sollten sie jetzt so weit runtergehen? Sie haben ja keine Not, ihn zu verkaufen. Sie haben einen fantastischen Spieler in ihren Reihen. Vielleicht qualifizieren sie sich für die Champions League. Aber warum soll ich das dann, warum soll ich den Spieler dann unter Wert verkaufen? Dann warte ich doch lieber noch ein Jahr. Hat, glaube ich, bis 22 Vertrag. Und dann kriege ich immer noch meine 40 Millionen, 50 Millionen, wo ich mir vielleicht für das eine Jahr vorstellen könnte. Ja. Deswegen macht es natürlich Sinn für den FC Bayern darüber natürlich nachzudenken, dass man den Spieler gern hätte, aber eben auch nachzudenken, machen wir das für den Preis.
Zu teuer also, Ralf.
Die Frage ist ja ganz einfach, ob man jetzt zwei Riesentransfers stemmt. Also Sané scheint ja in trockenen Tüchern zu sein, Havertz wahrscheinlich auch, aber der Zeitpunkt ist wahrscheinlich noch offen und dann überlegt man sich halt, ob man gerade in diesen Zeiten solche Millionenbeträge im dreistelligen Bereich dann zweimal stemmt. Ne? Mhm.
Gut, wir machen noch mal eine kurze Pause. Hallo von Adel und Bent, Sie sind auch wieder da und wir sind wieder zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen und Laura ist auch noch da.
Genau, und für Sie nochmal der Hinweis, dass natürlich die große Hilfsaktion für die Amateurclubs weitergeht. Alle Infos dazu finden Sie im Netz unter www.papp-fan.de. Da können Sie eben mitmachen und Ihren Lieblingsclub unterstützen. Und dann auch der Hinweis für Sie, dass dieser Sonntag bei Sport1 noch lange nicht vorbei ist, sondern er geht Schlag auf Schlag weiter, denn gleich um 13.30 Uhr gibt es Bundesliga pur Lunchtime. Dann natürlich die große Analyse zu den Spielen, die wir gestern gesehen haben. Dann Darts haben wir noch im vollen Programm ab 15 Uhr dann für Sie. Da geht es schließlich um ein WM-Ticket für den Ali Pelli, auch nicht so schlecht. Zweite Liga haben wir auch noch. Also Sie merken schon, das wird ein langer, schöner Tag hier bei uns.
Langer, aber nicht hier, ne?
Nee, hier nicht.
Heute kann man, du brauchst nicht fragen, Platz 16 oder Platz 15? Was Ihnen lieber ist, ne? Aber,
ja, Platz 15 natürlich. Ich glaube auch, dass wir gute Chancen haben, das hinzubekommen. Und das ist natürlich auch...
Was macht Sie so optimistisch?
Ja, der Zustand der Mannschaft. Ja, die Art und Weise, wie sie spielt, wie sie sich als Einheit darstellt, wie der Trainer Teil dieser Einheit ist, Das ist die Voraussetzung, als Underdog durchzukommen und dann auch die Punkte zu holen. Und unter Uwe Rösler hat es in den letzten 9 Spielen 2 Niederlagen gegeben.
Nur 2, das muss man auch nochmal sagen. Ne?
Ja, und deswegen,
zu viele Unentschieden vielleicht, ne? 6?
Sehr schmerzhafte Unentschieden, aber ja. was ich daran sehe, ist eben, es geht. Ja? Wir haben die Chance. Und wenn wir am letzten Spieltag die Chance haben, noch 15. zu werden, dann haben wir unser Saisonziel erreicht. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben gesagt, wir werden gegen den Abstieg kämpfen. Und wenn wir das dann geschafft haben, haben wir eine Riesensaison gehabt.
Mhm. Ja. Drücken wir die Daumen dafür, auf jeden Fall. Markus, deine nächsten Pläne?
Mittagessen.
Nach dem Mittagessen?
ganz ehrlich, ich habe mir da noch keine großartigen Gedanken gemacht, weil wenn man so kurz erst zurück ist von so weit weg, freut man sich, wenn man die Familie wieder sieht, die Freunde sieht. Und da bin ich im Moment ganz gut ausgefüllt.
Ja, hört sich doch wunderbar an. Mario?
Ich fahre jetzt am Golfplatz.
Darfst du das wieder?
Ja, schon 14 Tage.
Ralf fährt wieder zurück.
Ich darf ein bisschen Auto fahren wollen.
Ja, Marcel?
Ab nach Zürich wieder. Jetzt kann man wieder hin und her.
Ach, geht auch wieder, ne? Ist eigentlich schön, ne? Oder?
Ja? Zum Glück.
Gut, also wir sind am Ende der Sendung. Ich darf nochmal, ich habe mich sehr wohl gefühlt, nicht nur mit euch hier in der Runde, sondern Udo saß auch hinter mir, Udo Lattek. Also, eine schöne Aktion. Ich würde mir wünschen, oder ich freue mich auf nächste Woche, dann machen wir das nochmal. Sind aufgerufen, da mitzumachen. Und damit haben wir das, unser Kaltgetränk, wie man so schön sagt, alkoholfrei. Nochmal Hajo von Hadeln. Und Ben, es war schön, euch wieder zu sehen. Kommt ihr nochmal wieder? Ja, ne? Ganz sicher sogar. Also, machen Sie sich einen schönen Sonntag. Sie haben gehört, was wir alles im Programm haben. Laura natürlich, herzlichen Dank. Ich habe nichts mehr zu sagen. Möchte von euch noch irgendjemand was loswerden? Ja,
alles gut. Nikolai Bül, der Dritte von links, hat heute Geburtstag. Niki, alles Gute zu deinem Geburtstag.
Gut, Glückwunsch.
Bleibt gesund. Das
muss man genau, noch. Gesund bleiben, wie zu Hause auch. Und bleiben Sie uns vor allen Dingen treu. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.